Rüdiger, ich habe im Internet gesehen, du zeigst deine reizlose Kimme der
Ja,
Öffentlichkeit.
mittlerweile einem Publikum von über 10.000 Leuten habe ich gesehen.
Wow.
Ja.
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 Im neuen Erdmöbel-Video.
Bin ich drin. Mit gepixelter, reizloser Kimme.
Das ist schön. Wenn das mal kein Anreiz ist, um Musikvideos zu gucken.
Ja, schaut's euch an.
Wie heißt das Lied?
Party, die Party deines Lebens.
Oh, okay. Na dann, mit der reizlosen Kimme auf Corona-Party. Was kann schief gehen? What could possibly go wrong?
Nothing. Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast. Popkultur.
Das ist der Brennerpass. Sie hast du richtig dran. Das ist der Brennerpass. Sie hast du richtig dran.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und weit, weit entfernt sitzt er. Er ist der Mann, dessen reizlose Kimme uns nicht nur von Erdmöbel, sondern die Woche auch vom Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, als passende Corona-Ablenkung empfohlen wurde. Quasi, du bist quasi offiziell an der Wiederbelebung unserer Gesellschaft beteiligt. Er ist auch der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann für Barfußschuhe, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Pornfree, jawohl, es stimmt jetzt nicht mehr nach dem Video.
Na gut.
Pesketarier. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist der Galante. Es ist der Extravagante. Es ist der unglaublich Bekannte. Es ist, wie kann es anders sein, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir, auch in solchen Zeiten, von der Imkerei Peschel-Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und, liebe Leute, die ihr uns unterstützt beim Brennerpass, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, ich wollte einmal sagen, merci. Merci an euch alle, weil ich hab mal ich hab mal Alexa gekauft. Weil Frau Redlich ist in Quarantäne, Quarantäne bei ihrer Familie in Ruppolding. Und da kommen wir uns nicht sehen jetzt gerade, weil wir sind ja nicht angemeldet als Paar, also so rein ehetechnisch, weil man kann mit dem Toten auch nicht verheiratet sein. Das weißt du vielleicht gar nicht. Also kann man schon, aber das ist irgendwie rechtlich schwierig. Mhm. Also im Nachhinein, wenn man den Toten heiratet, wo er schon gestorben ist. Und jetzt haben wir in Quarantäne und dann habe ich quasi einen Zeitvertreib braucht, also eine Sekretärin, und dann habe ich mir diese Alexa bestellt.
Ja.
Und jetzt darf ich mal sagen, Alexa, wie spät ist es?
Es ist 9:18 Uhr.
Fantastisch.
Ja, jetzt hat man dir einen schönen Dienstag gewünscht, das macht sonst niemand.
Das hat die Frau Redlich sowas früher gemacht?
Ja, die hat schon mal ihre Uhr dabei gehabt, das muss man schon sagen. Das
so. Hat's, aber Uhrzeit hat. Schönen Dienstag, hat sie das gesagt?
Ja, manchmal, ja. Wenn Dienstag war.
Aber ich sehe.
Aber Uhrzeit kann es gut, die Frau Redlich.
Ja.
Da mag ich nichts über sie kommen lassen.
Aber ich sehe, also Alexa hat jetzt auch keinerlei Schwierigkeiten, sie zu verstehen, Herr Wildmoser.
Nein, ich habe mein Stimmprofil eingerichtet. Alexa, wie geht's dir? Gut?
Dankeschön. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet heute. Aber heute Nacht kann ich ja ein bisschen meine Stimme schonen.
Oh, das klingt aber sexy, Alexi. Das,
ja.
Oh, jetzt wird's.
Quasselt ganz schön los hier, die Alexa.
Ja, aber jetzt wird's unappetitlich. Die Vorstellung
gut, das wollen wir jetzt nicht.
Vom Wildmoser und Alexa nachts allein in einer Wohnung.
Nee, nee, nee. Gut. Nee.
Okay, so, Rüdiger, Corona-Talk beginnt die Sendung, wie so oft in den letzten Wochen.
Ja.
Was ist dein Eindruck?
Mein Eindruck? Ja, mein Schwiegervater ist tot.
Wow.
Harter Einstieg.
Ja.
Aber man ist in aller Einsamkeit, wie das im Moment so vonstatten geht, ist also ist mein Schwiegervater verstorben. Genau. Und dafür scheint die Schwiegermutter es allerdings ganz gut wegzustecken. Also die kriegt heute noch einen zweiten Test. Und wenn der dann hoffentlich negativ ist, hat sie es überstanden.
Und der Der Schwiegervater hat aber niemand mehr gesehen, oder?
Den hat niemand mehr gesehen, nein.
Also der hat auch niemand mehr gesehen.
Er hat auch niemanden mehr gesehen und das
auch seine Frau nicht.
Deshalb erzähle ich das. Das auch. Ich mache das jetzt. Also ich, deshalb erzähle ich es auch, um vielleicht. Ich glaube, dass unsere Hörer alle wissen, dass es irgendwie ernst ist. Aber das auch wenn er natürlich alt ist und Vorerkrankungen hat, so die Art und Weise, wie das im Moment passiert, ist heftig, weil niemand hin kann und naja, so, also genau, eine Schwester hat gesagt, naja, sagte, also er ist auch dement, er wusste nicht mehr so richtig, was um ihn herum passiert und das Einzige, was ihm helfen konnte im Moment, war, dass ihm ein bisschen die Hand gehalten hat und das konnte natürlich keiner leisten. Also es ist ein einsames Sterben.
Ja, und das ist vielleicht schlimmer als, also das klingt zynisch, aber das ist vielleicht schlimmer als das Sterben an sich.
Ja.
Weil die nächstbeste Grippe hätte ihn vielleicht auch erwischen können, aber
natürlich.
Das wäre halt anders gelaufen. Ja,
in dem Fall ist der Grippevergleich, das stimmt natürlich. Wobei er natürlich gegen Grippe geimpft ist, wie alle Bewohner dieses Altenheimes, wo er gewohnt hat. Eine Grippe insofern hätte ihn wahrscheinlich vielleicht eher nicht erwischt. Aber ja, stimmt natürlich. So, es hätte ihn auch eine Erkältungskrankheit erwischen können. Aber er wäre halt nicht allein gewesen.
Na, ich sag das deshalb, weil ja immer noch ganz viele Leute die Influenza-Statistiken von vor 2 Jahren zitieren. Und ob das jetzt wie richtig oder wie falsch das ist oder wie valide der Vergleich ist, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Die Umstände sind halt unter anderem ein bisschen schlimmer. Zum Beispiel ein Vater von einer Freundin von mir, der hat sich angesteckt, der war aber ohne Vorerkrankung, der war mit Mitte 60 und man weiß nicht, ob es der packt, sieht glaube ich nicht so gut aus. Der ist einfach im Krankenhaus verschwunden, muss man sagen. Den durften die Angehörigen nur noch pro Woche eine Viertelstunde sehen. Und ich glaube, sie haben ihn seit 3 Wochen gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist schon was anderes als mit einer Grippe. Egal, selbst wenn sie genauso letal ist, die Umstände sind schon gerade ein bisschen gravierender, ein bisschen tragischer. Ne? Nur für die Leute, die sagen, hä, was? Jetzt kriege ich halt eine Grippe oder so. Die gibt's ja immer noch, ne?
Angeblich. Aber ich glaube, die gibt es noch. Trotzdem muss man, glaube ich, auch schon sagen, insgesamt, glaube ich, die meisten Menschen sind doch relativ.
Ja, hast du den Eindruck? Ich habe den Eindruck, wenn ich so hier draußen an den sonnigen Tagen jetzt rumgelaufen bin.
Ja, aber das ist unser Eindruck, wenn wir hier aus dem Fenster. Also, nee, entschuldige, wenn ich da jetzt gleich reingehe, aber das ist natürlich unser Eindruck, die eine Sache. Aber ich glaube, es gibt ja Zahlen, glaube ich, dazu. Also ich glaube, Leute bewegen sich mehr, als es noch vor 2 Wochen gemacht haben.
Ja, und so um ein Vielfaches.
Ja.
Da gibt es so Bewegungsmaps.
Genau. Aber also das mit dem Eindruck, will ich nur sagen, ist, glaube ich, schwierig.
Ja, ich weiß nicht. Also mein Eindruck ist, dass tatsächlich, glaube ich, eine gewisse Sorglosigkeit auch eingekehrt ist. Wenn die Zahlen das nicht unterfüttern, gut für die Gesellschaft, vielleicht aber auch irgendwie schwierig, weil die denken, es ist okay so. Klar, natürlich ist es so, dass wenn du kurz an jemanden vorbeigehst und 20 Zentimeter Entfernung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du dich mit Corona ansteckst, draußen im Freien. Aber dass selbst bei Rewe der Polizist 5 Zentimeter an mir und meinem Sohn vorbeigelaufen ist, das gab mir schon ein bisschen zu denken. Also nicht im Sinne von, oh, ich habe jetzt Angst, ich steck mich an, sondern es ist schon so eine gewisse Sorglosigkeit eingetreten. Und wenn du gerade um die Ostertage irgendwie draußen warst oder so, also ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, du gehst ja immer im Wald spazieren, aber mir sind zum Teil keine Leute mehr ausgewichen.
Sehr unterschiedlich. Ich finde, es gibt immer, also man sieht das immer so, man kommt sich entgegen. Dann gibt's ja oft, man hat ja immer, das gehört ja zu unserer westlichen Welt dazu, dass man einmal kurz, so ein Verhaltenskodex, einmal ganz kurz Augenkontakt hat. In dem sieht man meistens dann schon, okay, hier ist jemand sich bewusst und man geht sich auseinander. Und manche Leute, ich habe aber auch jetzt am Wochenende Situation gehabt, wo schon ein Pärchen eng an uns vorbeiging und jemand hat sich dann auch in der Mitte durchgedrängelt. So, also, ja.
Aber ich glaube,
bei denen hat sich das dann nicht innerhalb der letzten 2 Wochen geändert, sondern die waren einfach, die haben sich gar nicht geändert gehabt, auch von vorher nicht in den 2 Wochen.
Immer schon Arschgeigen.
Zumindest sich nicht dieser Abstandssache davon bewusst.
Ja, aber guck mal, also erstens mal finde ich, es sind 60-70%, die Leute, die nicht mir Platz machen, sondern denen ich ausweiche.
Ja.
Nochmal 70% davon bedanken sich noch nicht mal mit einem Nicken. Selbst wenn ich teilweise vom Bürgersteig auf die Straße gehe oder mich an eine Hauswand drücke, es ist okay, einer muss ausweichen, dann bin's halt immer ich. Aber sich da noch nicht mal zu bedanken oder mit einem Nicken oder mit einem Augenkontakt ist zu honorieren, finde ich schäbig. Und ich finde auch, das lässt schon auch blicken. Das sind nämlich dieselben Leute, denen mein Sohn die Tür zum Park aufhält und die sich nicht bedanken. Das sind Arschgeigen, Rüdiger. Und es sind viele. Und die offenbaren sich auch in so einer Krise, selbst wenn sie jetzt irgendwie im Supermarkt 1,5 Meter Abstand halten sollen. Ich finde, es offenbaren sich schon auch unangenehme Charakterzüge. Und ich möchte nicht wissen, wenn wir in die Zombie-Apokalypse kommt, wie nahe sich dann jeder selbst letztlich ist. Also ich muss sagen, in mir kehrt diese ganze Corona-Dings schon noch mehr den Menschenphobiker raus als zuvor. Ich ertappe mich teilweise bei dem Gedanken, dass ich mir denke, okay, also Corona soll bald vorbei sein, aber vielleicht pendelt sich das ein bisschen so ein, dass man generell ein bisschen mehr Abstand hält oder auf Englisch sagt man invade someone's space. Mhm. In der U-Bahn, im Restaurant etc. Einfach nicht Leuten nicht so nah kommt. Oder, um es noch ein bisschen moderater auszudrücken, einfach mehr Rücksicht nimmt auf den, also auf die Privatsphäre. Leuten einfach nicht zu nahe kommt. Die nicht schneidet mit dem Fahrrad, nicht mit Fußgänger oder so. Einfach mal ausweicht am Bürgersteig, wenn es eng ist und nicht mit seiner fünfköpfigen Familie nebeneinander eine Kette bildet, wenn man geht und so. Lauter so Dinge. Ich finde da.
Wobei die Kinder da wirklich schlimm sind. Also ich kann gerne nur von meinen beiden reden. Die wissen das auch mit Abstand. Aber ich muss sie immer wieder dran erinnern. So, sobald die im Gespräch sind, wir zu viert da gehen, wird gern die Reihe gebildet.
Ja, gut, das kann man Kindern aber beibringen, glaube ich.
Ja. Also ich sag's ja nur. Man muss immer wieder dran erinnern. Na gut, da ich ich möchte trotzdem, fühle ich mich bemüht, das positive Menschenbild auch ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Ich finde, man sieht auch viele positive Sachen. Leute, die Masken nähen, Leute, die kleine Geschäfte unterstützen, die sich schon bewusst sind. So, wer im Moment auch gerade Notleidende sind und auch was dafür tun.
Ja, ich glaube, das ist gut, wenn du das irgendwie nochmal in den Vordergrund rückst. Ich sehe eher schwarz für die Menschheit, langfristig gesehen. Ich glaube, dass wir uns nicht in einer schlimmeren Situation nicht unbedingt so toll bewähren würden. Aber vielleicht ist es ein guter Testlauf gewesen, oder?
Ja.
Ich glaube auf jeden Fall, dass viel mehr Fälle vermieden werden könnten. In Kreuzberg zum Beispiel, du bist ja nicht in Kreuzberg und bist auch selten im Wedding, nehme ich mal an.
Ich war vorgestern erst in Kreuzberg.
Ja?
Und gestern war ich im Wedding.
Ja.
Also komm mir nicht so.
Was hast du im Wedding gemacht?
Ja, ich bin da rumgelaufen.
Ja.
Spazieren. Ab und zu fahre ich spazieren mit dem Fahrrad. Ist ja Corona. Mhm. Und wir waren Ostereier suchen im Humboldthain.
Ja, aber du kennst ja die Devise, dass es gibt ja so ein bisschen diesen Running Gag so und da so so Arabs don't get Corona.
Was? Adams?
Arabs.
Arabs, ach so.
Aber du siehst schon auch in Kreuzberg, siehst schon viele, man im positiven Fall nimmt man an, das ist alles Familie oder so. Aber du siehst, also ich kann es von Kreuzberg nicht so gut sagen, weil ich da meine, da, aber da erzählt es mir meine Schwester, ich sehe im Wedding tatsächlich viele größere Gruppen von männlichen Jugendlichen oder auch älteren Männern. Oder auch Mittelalter.
Wenn ich Gruppen sehe, sind es immer Männer.
Die zusammenstehen und Bier trinken und durchaus eng zusammenstehen. Mhm. Also ich möchte nichts gegen, das klingt jetzt so, als hätte ich da irgendwie, das klingt nach Vorurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei uns auf dem Dorf in Bayern, also da habe ich auch schon gehört von Leuten, die dann halt einfach weiterhin zum Skatabend gehen irgendwie, was absolut genauso bescheuert ist. Ich möchte jetzt auch nicht die Bayern aussondern.
Wo man definitiv zu dritt ist.
Hm?
Wo man zu dritt ist.
Schafkopfen meine ich.
Tja, da sind wir schon zu viert, ne?
Ja. Ja, genau. Und aber zu dritt ist es jetzt auch keine Rechtfertigung.
Ja. Nee, ich sag ja nur.
Nein, genau. Ich glaube, dass da eine Menge Unbelehrbarkeit ist. Ja. Und ich möchte es nicht den Pandemie-Paranoiker hier geben, aber ich glaube, es ging alles noch viel besser.
Mhm.
Bin ich von überzeugt. Vor allem auch von politischer Seite her. Da könnte man
noch. Die WHO hat ein Ranking erstellt, welche Länder am besten die Krisen handeln.
Ja, weißt du was, das will ich gar nicht, das habe ich auch schon gelesen, ich finde das gar nicht so toll, das zu erwähnen, wenn dann Deutschland zum Beispiel so gut dasteht, das wiegt einen in falscher Sicherheit und es verursacht nur Gefühle von so nationaler Überlegenheit so ein bisschen. Weißt du, so dass also wenn die Amis zum Beispiel New York Times auch schreiben, Deutschland so vorbildlich, haben wir auch schon darüber geredet, dass die Deutschen sagen, we got it figured out irgendwie, weil bei uns so gering, so die Todesfallrate ja so,
ja,
so
ist niedrig ist.
Ja, okay. Aber willst du es trotzdem sagen?
Nö, mehr ist ja nicht.
Ja.
Nur, dass Deutschland im Ranking relativ weit vorne ist. Aber, ja.
Ja. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften.
Hast du von denen schon mal vorgehört?
Nein.
Nein. Nein. Leopoldina?
Den Namen hätte ich nie wieder vergessen.
Den Namen hätte ich erstens nicht wieder vergessen. Zweitens, irgendwie mich macht der Name schon ein bisschen, also Leopoldina, irgendwie macht es mich misstrauisch. Es hat auch was, es hat auch was von Sissi, finde ich. Also es irgendwie, ich höre da irgendwie sowas habsburgisch, keine Ahnung. Also Leopoldina, warum heißen die Leopoldina? Wissen wir nicht.
Nein, so genau habe ich mich nicht informiert. Gut. Ich habe nur ein bisschen quer gelesen, wie wir es halt im Brennerpass so gern machen.
Ja, eben.
Was sie so, also wenn man jetzt zum Beispiel einfach so liest, Leopoldina, die Headline ist, empfiehlt Lockerungen, Shutdown oder so, dann wird es dem nicht so ganz gerecht, weil die sagen schon ganz speziell, was man machen kann und was nicht irgendwie. Also das, ich möchte eigentlich nur dazu mahnen, falls jemand hört, so Leopoldina sagt, Schulen wieder auf, Geschäfte wieder auf, juhura. Also weder zu sagen, boah, ist ja scheiße, wir müssen jetzt nochmal die nächsten 2 Monate richtig in Quarantäne bleiben, noch zu sagen, yeah, das ist so Christian Lindner-mäßig, wir lassen uns die Freiheit nicht verbieten. Das muss man schon genau, ein bisschen genauer lesen. Die haben sich schon Gedanken gemacht letztlich. Mhm. Apropos Christian Lindner, ne? Eindeutiger Fall von wie dumm.
Ja.
Hat sich ein paar Wochen nicht gemeldet. Jetzt ist er wieder aufgetaucht mit Parolen. Haftigkeit zum Thema, jetzt müssen wir aber auch mal hier ein bisschen an die Wirtschaft, Schrägstrich, Freiheit der Leute denken. Irgendwie. Hm. Wie man es von guten Liberalen erwartet vielleicht.
Ja.
Ja, ich weiß nicht.
Ich finde, jetzt können wir das alles sagen, was wir eben gesagt haben, dass man ja drauf achten, also es läuft ganz gut und jetzt sollte man vielleicht nicht, das sind die falschen Botschaften. Also da, so.
Ja, weißt du, aber die Botschaft ist noch viel schlimmer. Die Botschaft nur wäre, okay, wir gehen ein bisschen ins Risiko und machen stärker unsere Wirtschaft. Die Botschaft ist noch viel schlimmer, denn die Botschaft ist, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein bisschen zu punkten bei den Leuten. Mhm. Distinktionsgewinn durch Corona ist eine der schäbigsten Sachen, die es gibt. Und ich muss auch echt sagen, dass viele von meinem oder unserem Berufsstand, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, sich da irgendwie diese 5.000 Euro schnappen vom Staat, die es nicht bräuchten. Es gibt viele Leute, die tatsächlich auch sich populistisch Nutzen aus der Corona-Krise ziehen. Donald Trump ist da wohl das prominenteste Beispiel mit seiner täglichen Corona-Show. Ich finde, Corona-Gewinn ist eine der, und das kann man im Kleinen wie im Großen sehen, manchmal sind es tatsächlich einfach nur Witz. Leute, die einfach viel auf Twitter von Corona oder Witze drüber machen, weil sie denken, da kriege ich ja mehr Retweets oder Likes oder sonst irgendwie so. Corona-Distinktionsgewinn ist eines der schäbigsten Dinge, die man überhaupt machen kann in so einer Situation. Natürlich auch eins der menschlichsten und eins der instinktivsten, aber finde, sich das zu nutzen, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch zu generieren für sich, ist eine ganz üble Sache. Vielleicht bin ich auch deshalb so säuerlich auf die Gesellschaft an sich zu sprechen, weil mir das schon unterkommt. Und vielleicht übersehe ich dabei auch das positive Bild, was wir so abgeben nach außen. Mhm. Vielleicht, ich glaube, ich bin gebiased und ich bin auch irgendwie, ich gehe auch ungern raus zurzeit, muss ich sagen. Mhm. Ich habe, glaube ich, weniger Lust auf Leute denn je. Ich erinnere mich, weil du vor 4 Wochen mal gesagt hast, dass das vielleicht ein Nebeneffekt ist bei Leuten, die sich ein bisschen fernhalten von der Gesellschaft oder so, dass die jetzt noch mehr Grund dafür haben oder das sich noch bestätigt fühlen irgendwie. Das habe ich am Anfang noch so ein bisschen weggelächelt, aber ich muss sagen, nach ein paar Wochen denke ich mir so, ja, eigentlich könnte auch auf dem Dorf wohnen mit ganz wenig Leuten, ein bisschen isoliert am Ortsausgang, so wie meine Eltern. Vielleicht gefällt mir vielleicht alles viel besser, sowas.
Ich komme damit ja auch gut klar. Kann man schon gut mit allein sein, klar, obwohl ich ja selten allein bin gerade im Moment, aber so eine gewisse in der Familie zurückgezogen hat auch. Allerdings stelle ich auch fest, es muss man auch damit aufpassen. Also ich habe schon Interviews gelesen, zum Beispiel mit Josef Harder, der auch sagt, für ihn ist zu Hause sein auch kein Problem, er ist auch gerne.
Und zu dem kommen wir gleich
noch. Ja, genau, also allein sein. Auch da habe ich dann natürlich Kommentare dazu gelesen. Es ist ja schön für Herrn Harder, wenn es für ihn okay ist, wenn er alleine ist. Also, ja, ist auch.
Na, ich kritisiere mich, ich sehe mich da ja eher kritisch.
Ja, ja.
Ich bin ja nicht wie Harder, der sagt, das ist für mich eh kein Problem, ich habe da eh Bock. Ich sehe eher eine bedenkliche Entwicklung bei mir.
Verstehst du? Okay. Ja,
das macht mich eher asozial. Mhm. Und ich bin tatsächlich dann auch.
Naja, aber das steckt natürlich auch noch drin, das ist natürlich auch wirklich. Wir brauchen die anderen. So, und je länger das dauert und je ungewisser das wird, desto. Ich darf auch nicht zu sehr in die Zukunft gucken, wenn ich nicht zu schlecht draufkommen will, was auch so angeht, ja, Theater, Kultur. Konzerte und sonst was.
Naja, also da hoffe ich auf ein großes Comeback, auf einen Durst nach Kultur, der dann gestillt werden muss und umso größer ist.
Aber wann ist wieder erlaubt? Ab wann darf man es wieder?
Ja, ich schätze mal, das wird ein bisschen dauern noch. Das wird
na gut,
frühestens im Sommer beginnen. Ja, klar, natürlich. Ich sehe aber auch, wie gesagt, das war überhaupt nicht so gedacht, ich sehe da Vorteile für mich, sondern ich sehe da auch, ich bin da eher Bedenkenträger, was mich betrifft. Eben weil auch, das ist auch ein Distinktionsgewinn, dass Leute dann eben sagen, ja okay, ist doch alles super, ich brauche eh keine Leute. Mhm. Also für mich kann es gerne auch Corona bleiben ein paar Wochen. Ja. Das könnte ich sicher auch sagen, ein Teil von mir will es auch sagen, aber das möchte ich eben nicht, so möchte ich gar nicht sein, so möchte ich nicht ticken, weißt du? Und deshalb, deshalb freue ich mich auf diesen Podcast, das ist auch mein Kontakt. Ja,
das ist erst mein gesellschaftliches Highlight die Woche auf jeden
Fall.
Hallo
Welt.
Ja, hallo Bernie.
Na gut. Dann, ich wollte noch zu was, ich habe es einfach satt, diese wöchentlichen Trump-Updates hier zu bringen, weil es einfach so hanebüchen ist, was der Mann treibt. Ich wollte nur sagen, dass er dieses Hydroxychloroquin.
Das haben wir letzte Woche schon mal, ne?
Ja, dass das ja auch, das ist ja quasi eine Antimalaria-Medizin.
Das ist das Gleiche? Ich dachte, das wären zwei unterschiedliche Sachen.
Die Leute mit Autoimmunkrankheiten dringend brauchen. Und ich habe nur gelesen, das hatte ich schon letzte Woche gelesen, aber eben vergessen zu sagen, dass ein Doktor, also dass eine Fachschaft von Ärzten gesagt hat, bitte das nicht erwähnen, dass es gut wäre für gegen Corona, weil es gibt ja keine Beweise, aber unangenehmer Nebeneffekt, die Leute, die es brauchen, kriegen es nicht und haben ernsthafte gesundheitliche Probleme. Und so ist es dann leider auch gekommen. Es war dann weg. Leute haben es gehortet. So auch. Ja, so viel zum Thema Corona-Gewinner. Ja, der Rolling Stone, der amerikanische, die Woche hat eine große Cover-Story mit Andrew Cuomo.
Ja.
Vorne drauf, schwarz-weiß, ein faltenverzerrtes Gesicht, möchte ich was sagen, Schwarz-Weiß-Fotografie, ganz starke Fotografie auch. Er macht die Raute.
Ja. Entschuldigung, ganz kurz, ganz blöd. Andrew ist der Gouverneur.
Ja, Mark ist der Journalist.
Mark ist der Journalist, gut.
Und es ist ein großes Porträt über ihn und er wird auch interviewt von seinem Bruder Mark.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe mir das Interview durchgelesen.
Und jetzt bist du auch homosexual. It's a thing, Bernie.
I know.
Ja.
Aber eher das Gegenteil. Also mich hat's eher abgeturnt, weil es klingt tatsächlich wie ein bisschen aus einem Wolfgang Petersen Drehbuch wie so Bill Pullman aus der Präsident der Vereinigten Staaten bei Independence Day.
Ja, das, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Dann habe ich mir gedacht, come to think of it, Bernie, natürlich genau richtig in der Situation und wahrscheinlich auch was man von einem Politiker erwartet. Von einem amerikanischen Politiker. In Deutschland wird es pathetisch klingen, aber vielleicht genau das die richtige Ansprache, die er findet. Aber es ist schon wow, also der Mann an Selbstbewusstsein mangels ihm nicht, glaube ich. Auch wenn er immer sagt, er tut zu wenig, er muss mehr, er muss weniger schlafen, er muss noch mehr machen und so, aber er weiß sich schon gut zu verkaufen. Andererseits muss man sagen, er strahlt natürlich eine gewisse Virilität als Macher und als Mann in der Krise auch aus, was einfach verdammt gut ankommt. Und es ist wieder sehr schade, dass sowas natürlich wieder ein Mann ist, dass wir auch jetzt tatsächlich in den Regierungen und in den Kommissionen, bei uns Drosten, Fossi in Amerika, dass wir wieder so viel Männer an der Vorderfront der Aufklärung haben.
Ja.
Du hast hier die Virologin erwähnt, vor ein, zwei Wochen, aber gut, geht natürlich medial ein
bisschen. Aber immerhin haben wir eine Kanzlerin, die selber wissenschaftlicherin.
Da komme ich doch noch.
Weiß ich doch nicht.
Ja, ja. Und dass natürlich dieses männliche, ich will nicht sagen so palabernd, aber halt so dieses wir packen's und der starke Mann und so, dass das tatsächlich, dass ich das jetzt gerade nur, oder man korrigiere mich, tatsächlich in Deutschland anders sehe und das macht mich irgendwie, das finde ich irgendwie gut, dass da eine Frau, darauf wollte ich raus, aber nicht nur darauf, dass es eine Frau ist, sondern dass die mit einer Besonnenheit, wie es beschäftigt mich ja gerade viel mit Star Wars und Clone Wars, die Jedis ermahnen sich immer wieder gegenseitig Besonnenheit. Und das ist schon was mich bei Angela Merkel ein bisschen antört.
Die macht es mit ihr.
Ja?
Ja.
Ich bin nicht Merkel-sexual vielleicht. Aber ich bin sicher, nee, aber ich bin eher mehr, warum soll ich nicht Merkel-sexual sein?
Ja.
Warum nicht?
Warum nicht?
Ja. Warum soll ich homosexuell sein? Wenn, ja. Oder warum können andere homosexuell sein? Warum kann ich nicht Merkel-sexuell sein? Ja. Hey, Entschuldigung, ich meine, es ist ja auch wieder chauvinistisch, weil dann sagt er, dann spricht man ja homo wieder so männlich attraktive Züge zu und dann deshalb kann man auch homosexuell sein, oder? Keiner sagt Merkel-sexuell. Deshalb mache ich mal ein Statement und sage, ich bin in dem Fall jetzt mal Merkel-sexuell.
Ja.
Oder?
We have a crush on her.
Ja. Ja, Corona-Crush.
Corona-Crush.
Corona-Crush. Okay. Siehst du, ich wollte jetzt eine Lanze für Angela Merkel brechen. Das wird auch nicht mehr so oft vorkommen im Brennerpass. Mhm. Ist schon vorgekommen, aber ist jetzt nicht unser wöchentlicher Hot Take.
Nein, eigentlich nicht, aber nee. Schon.
Ja. Gut, Rüdiger, wir haben eine Menge geschaut.
Ja, Bernie, also diese Woche muss ich mal, also ich will mich jetzt.
Aber hast du sehr, sehr vorbildlich.
Du hast Sachen, nicht loben.
Du hast Sachen gesehen, Rüdiger, die auf meiner Liste stehen, die wirklich? Ich nicht geschafft habe.
Ha.
Dazu kommen wir gleich.
Oh, aber dafür habe ich andere Sachen noch nicht mal zu Ende gesehen. Aber gut.
Wir kommen zu unserem Leitartikel kulturell. Nämlich Ford versus Ferrari.
Ah.
Der Film von James Mangold mit Christian Bale als Ken Miles.
Mhm.
Und bitte sag mir, wie der andere Fahrer heißt. Ich habe es nämlich vergessen.
Shelby.
Shelby. Carroll Shelby. Shelby.
Ja.
Genau.
Der einzige,
gespielt von?
Matt Damon.
Matt Damon, der einzige amerikanische Gewinner vom bis zu dem Zeitpunkt vom 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Und der Zeitpunkt ist 60er Jahre?
Ich glaube 66.
Hm. Okay, also mit 60er Jahre bin ich ja vollkommen zufrieden.
Ja, ja, 66. Die sind einmal gestartet noch ohne, also Ford ist an den Start gegangen, glaube ich, zum ersten Mal 66, konnte da aber noch nicht gewinnen. Das kriegen wir in dem Film auch mit und dann, ich glaube, bin mir unsicher, aber dann irgendwann ist halt der Ken Miles gefahren.
Es geht in dem Film ganz kurz darum, dass Ford ein konkurrenzfähiges Rennprodukt
aus dem Boden stampft.
Aus dem Boden stampft, um Ferrari zu schlagen, einfach um das Image der Marke aufzubessern.
Ja.
Das schaffen sie auch. Und Ken Miles, ein enfant terrible, schon ein bisschen älterer Fahrer, auch gespielt von Christian Bale, wird zum Fahrer ernannt. Und kämpft immer so ein bisschen nicht nur, eigentlich die Maschine hat er gut im Griff.
Mhm.
Also die Rennen sind nicht das Problem. Eigentlich eher quasi die Ford-Marketing-Maschinerie.
Ja.
Unter anderem der Marketing-Chef Leo Bibi.
Ja, und er kämpft auch ein bisschen gegen sich selber. Also
ja.
Er wirft auch schon mal einen Schraubenschlüssel nach Mr. Shelby, Matt Damon.
Ja, ein bisschen gegen Dämonen. Für ihn ist es quasi ein Reifungsprozess, sich einmal anzupassen.
Ja.
Und es basiert auf tatsächlichen historischen Personen. Und es kommt zu diesem Rennen in Le Mans, was er eigentlich gewinnen würde, aber aufgrund einer Technicality, Ford beordert ihn, wir spoilern es jetzt, das ist Quatsch.
Müssen wir eigentlich nicht machen.
Ja, also, das müssen wir eigentlich nicht machen. Genau. Aber jetzt auf jeden Fall, es ist nicht ganz einfach.
Der Kampf gegen den eigentlichen Konkurrenten Ferrari ruckt fast in den Hintergrund. Finde ich, es geht wirklich um dieses, den Kampf untereinander der beiden Männer und vor allem, ja, wie du sagst, gegen die Politik dieses Megakonzerns.
Ich frage mich bei Spoilern natürlich, wenn du alles auf Wikipedia nachlesen kannst, natürlich, weil das historische Personen sind, wo man weiß, wann sie gelebt haben, wie sie gestorben sind, welche Rennen sie gewonnen haben. Wir lassen es trotzdem.
Wir spoilern nicht. Und vor allen Dingen, liest ja nicht jeder den Wikipedia-Eintrag, bevor er den Film guckt.
Ja, das stimmt.
Allerdings ist der Film auch schon jetzt nicht der allerfrischeste mehr.
Das stimmt. Okay, also, wie fandest du ihn?
Ich fand ihn sehr unterhaltsam.
Ja.
Aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. So, also es ist schon so ein Hollywood-Hollywood-Film. Also ohne diese Hollywood-Stars, Matt Damon und Christian Bale, ist da auch nicht viel. Als Rennsport-Fan weißt du auch, wie es ausgeht. Und es ist ein bisschen, dann letztlich auch ein bisschen mehr Dramatik rausgeprügelt im Drumherum, also abgesehen vom Rennen, als drin ist. Also es gibt zum Beispiel eine Szene von dem Ken Miles, Christian Bale, der übrigens in seinem, der auch eindeutig, also Christian Bale ist eindeutig in seinem Christian Bale bisschen im Freak-Modus. Hast du mal gesehen The Fighter? Heißt der The Fighter?
Ja.
Wo er den Boxer spielt?
Ich weiß nicht, ob es der Fighter ist. Ist der Fighter nicht der MMA-Film, der uns so gut gefällt?
Ja, stimmt, der heißt The Fighter. Das müssen wir nochmal. Es gibt einen Film, wo Christian Bale einen Boxer spielt, wo er, glaube ich, wo er extrem viel abgenommen hat. Gewichtstechnisch ist, glaube ich, aber kein Miles, würde ich mal sagen, würde in der gleichen Klasse boxen. Er spielt da schon eine sehr, sehr starke Figur. Es gibt eine Szene, wo er mit seiner Frau Auto fährt. Und da fährt seine Frau mal selber Auto und gibt auch mal richtig Gas, um irgendwas aus ihm rauszuprügeln, dramaturgisch.
Uiuiui, das ist eine schlimme Szene.
Das ist eine schlimme Szene, oder?
Das ist eine schlechte Szene. Good gracious.
Weil man eigentlich denkt, worum geht's denn hier eigentlich gerade?
Ja, das hast du schön gesagt, dass da wird alles an Emotionen rausgeprügelt.
Ja. Naja, trotzdem ist es, das Ganze drumherum gefällt mir sehr, ja, wie hat's dir gefallen?
Also aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall. Das ist ein Film, der Anfang der 2000er gut gewesen wäre und den man auch bedenkenlos hätte gut finden können. Mhm. Jetzt finde ich, ist er nicht mehr so, it's a man's world.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn man das ein bisschen mehr akzentuiert hätte, dass es eine man's world ist und was das Bedenkliche daran ist, dann vielleicht wäre es gut. Also man kann natürlich weiterhin so männliche Domänen darstellen wie im Motorsport, aber dann muss man es auch ein bisschen reflektieren, dass man es darstellt.
Ja.
Das ist da nicht passiert. Ich hatte das Gefühl, ich gucke was leicht verboten ist. Ich hatte das Gefühl, als würde ich mir so eine Conan der Barbar VHS von meinem Vater klauen und die heimlich anschauen irgendwie.
Sehr gut.
Ja. Ich hatte trotzdem Spaß. Ich hatte so einen Moment, wo ich wirklich laut aufgelacht habe. Das ist, wo Christian Bale, glaube ich, den Wagen Test fährt und irgendwie so auf 220 also Meilen pro Stunde beschleunigt.
Übrigens, das sind die femininsten Momente, wenn er mit dem Auto redet. Das Auto ist auch a she. So, und er redet von ihr als Baby. Also eigentlich hat er Sex mit dem Auto.
Ja, aber in dem Fall ist er relativ trocken. Und da zündet er ihn hoch und dann sagt dann so, interesting.
Ja, ja, das ist ein Walter Röhrl-Moment.
Ja.
Ja.
Weil der auch so trocken war?
Ja, trocken und das Popometer von Michael Schumacher, also dieses Losfahren und das also dem Motor zuzuhören wie einer Symphonie und kleinste Fehltöne rauszuhören. So, das ist natürlich auch das.
Ja, aber das fand ich ja gerade nicht. Entschuldigung, das ist interesting. Das ist ja gerade so dieses Understatement. Das fand ich ja eben gerade. Dieses,
ja,
mit
aber
dem
das
Auto,
ja,
und
aber
diese letzte Kurve und was ich und die ewige Runde und diese ganze Pathos und so. Das hat mich ja eigentlich eher gestört. Gut fand ich ja eher diese Momente, wo man registriert hat, okay. Ich mache jetzt hier was ganz Praktisches. Das hat mir gut gefallen. Eben dieses Interesting, das symbolisiert ja für mich was anderes. Genauso.
Ach so, aber ne, das meine ich aber auch. Aber das widerspricht sich nicht. Also das meine ich auch. Dieses, genau. Naja, so ein richtiger Freak bei der Arbeit.
Okay, ich glaube, wir reden schon zu viel über Motorsport.
Ja. Ich habe mich noch den Le Mans-Film angeguckt.
Gleich, dazu komme ich gleich. Ja. Ich wollte nur sagen, als Christian Bale in der ersten Szene auftaucht, denke ich mir, holy shit. Was ist denn das für ein Akzent?
Ja.
Britischer Akzent, bitte.
Ja.
Aber weißt du, dass Christian Bale halber Engländer ist?
Vielleicht ist das da zieht mir jetzt den Stecker.
Vielleicht ist okay. Da was Authentisches dran. Aber ich habe auch erst auch gedacht, bitte hätte man nicht einen Engländer dann dafür casten können.
Ja,
aber er macht schon gut.
Er macht schon okay. Aber mir ist eher so ein Zug um den Mund, wo er manchmal so ein Schnütchen zieht, wo ich denke, das ist mir jetzt da...
Zu viel, ne?
Das ist jetzt eine Nummer zu viel. Die wirklich schauspielerischen Königsmomente in diesem Film gehören übrigens Henry Ford dem Zweiten. Finde ich. Tracy Letts.
Ja.
Der ein paar sehr gute Szenen hat. Also zum Beispiel wird er einfach nur mal in dieses Auto reingesetzt und Matt Damon, der ja auch ehemaliger Rennfahrer ist, dreht mal mit ihm eine halbwegs sportliche Runde. Und
aber,
er,
ja.
Hat dir nicht gefallen? Also,
doch, aber holy shit, ist Matt Damon gut in der Szene.
Danach. In der Szene ist er wirklich sehr gut.
Unfassbar, wie die sitzen dann, die Fahrt ist beendet und der weint.
Ja, man
Henry
weiß
Ford,
es nicht
genau. Und Matt Damon, ja, weint oder lacht oder man weiß es nicht.
Genau.
Und Matt Damon guckt nur so, okay,
sofort.
Ja, okay, was soll ich machen? Ich finde, Matt Damon ist einer der sehr sträflich missachtetsten Meisterschauspieler unserer Generation, weil der spielt immer so reduziert und so auf den Punkt. Der Film hat mich wieder zum richtigen Matt Damon-Fan gemacht,
irgendwie dann doch,
muss ich sagen.
Ja, ist er unterschätzt? Ich meine, also so viel wie er arbeitet und was er dreht.
Ja, er ist kein Leonardo DiCaprio.
Ja, weil er halt nicht so ein Frauentyp ist.
Nein, ich glaube, da geht es jetzt tatsächlich um Anerkennung von so Method-Acting-Leistungen und so. Also da ist er, glaube ich, unterschätzter, als er sein müsste. Sagen wir es mal so.
Ja,
weil er halt auch einfach mal schnell ein bisschen in leichtfüßigeren Dingen hat, auch manchmal mitspielt. Wie in so einem Film. Aber auch, he nails it every fucking time.
Ja, das finde ich auch.
Ich finde auch die Schauspielerin, der Name ich jetzt gerade...
Der ist auch ein bisschen komplizierter, der Name.
Vergessen habe.
Ja, die Ehefrau, ne?
Ja, genau, die Ehefrau. Ja. Fantastische Anlagen, sage ich mal, aber muss mit so einem dummen Drehbuch sich rumärgern.
Ja, ja.
Komm, wir werden dir jetzt aber mal kurz gerecht und googeln die, weil so kann man es nicht stehen lassen, den Namen, das will jetzt wieder den Namen vergessen. Das ist übrigens auch, wenn Leute Namen vergessen von, was mir selber so geht, von zum Beispiel Leuten, die irgendwie arabische Vornamen, chinesische irgendwas haben, dann immer sagen, es ist aber auch ein komplizierter Name. Und dann denke ich mir immer, ja Leute, aber ihr wollt ja auch, dass der Chinese sich euren Namen merkt.
Hoffentlich sind die Namen dann auch gar nicht so kompliziert.
Ja. Aber der ist kompliziert, der heißt nämlich Catriona Balf oder Balf.
Genau.
Ich glaube, eine sicher, also meines Erachtens eine sehr gute Schauspielerin, aber hat mit dem Skript zu kämpfen.
Mhm. Okay, du hast übrigens das Skript hat er, glaube ich, auch selber geschrieben, der James Mangold. Ich mir war das ja gar nicht bewusst. Der hat ja wirklich der hat ja fantastische Filme gemacht.
Ja,
der
hat das Yuma, Train to Yuma Remake gemacht.
Train to Yuma, einer meiner, ich bin nicht so ein Western, ich kenne nicht so viele Western wie du, aber
ja,
wenn mich einer fragen würde, was mein Lieblingswestern ist, wäre der, glaube ich, da unter den Top 3. Copland hat er auch selber geschrieben und Regie geführt, war ein fantastischer Film, das ist ja bestimmt schon 20 Jahre her.
Er hat Logan gemacht zum Ende.
Logan, ja. Also
zum Ende von.
Ja, ein sehr, sehr guter Regisseur.
Dafür
fast ein überraschend konventioneller Film. Ja, naja, genau, ich habe mir den Le Mans nochmal angeguckt.
Sag kurz, mit wem?
Mit Steve McQueen, ein Film, der so ein bisschen daherkommt, er hat auch Originalaufnahmen vom Rennen in Le Mans, kommt auch sehr dokumentarisch daher, ist natürlich ein alter Film, ich glaube 71 ist der gedreht worden, ist sehr, sag ich mal, aus heutiger Sicht elegisch, langsam, es dauert 36 Minuten, lieber Bernie, bis der erste Schauspieler auch nur ein Wort sagt. Vorher hören wir nur, sehen wir nur, es ist wie ein großes, du hast das Gefühl, du guckst gerade Woodstock im Aufbau zu oder ein großes Musikfestival. Du siehst die Zuschauer in Zelten liegen und schlafen und warten auf die Nacht, bevor das Rennen startet. Es hat so eine Rockfestival-Atmosphäre. Du hörst nur die Lautsprecher, die Ansagen, was ich weiß noch, wie viele Minuten bis zum Start und sonst was. Also, und es schleicht, der Film schleicht sich so da langsam rein, bis irgendwann das Rennen gestartet wird. Er hat sehr, sehr wenig Dialoge, aber dafür dann ganz gute. Genau, die Hauptrolle ist Steve McQueen, der schon ist fiktiv, der im Vorjahr schon, ist ein amerikanischer Rennfahrer, schon gefahren ist für Porsche, hat dort einen Unfall verursacht, bei dem sein Teamkollege gestorben ist.
Ken Miles ist auch für Porsche gefahren, vielleicht ist es das historische Vorbild auch tatsächlich.
Kann das sein?
Ken Miles ist auch für Porsche
gefahren. Später für Porsche gefahren.
Nein, vorher.
Was?
Vorher.
Vorher, vorher. Du, Ken Miles ist auch, glaube ich, ein Auto gefahren für den Film, habe ich zumindest gelesen, dass da irgendwas von Ken Miles scheint, was aber irgendwie gar nicht sein kann, weil er eigentlich relativ kurz danach, na gut, jetzt komme ich durcheinander. Also,
Entschuldigung.
Ja, es hat noch echte Fahrer mitgefahren. Es, wenig, und wo es aber nochmal kurz darum geht, also es ist jemand verstorben, sein Teamkollege im Vorjahresrennen, trotzdem kommt Steve McQueen da wieder hin und es bahnt sich eine Affäre an oder irgendetwas, eine Beziehung an mit der Witwe des verstorbenen Rennfahrers. Und zwischen den beiden gibt es einen kurzen Dialog über Sinn und Unsinn des Rennfahrens und warum man trotz dieser Geschichte wieder da ist. Und im Grunde genommen sagt er was Ähnliches, aber in viel weniger Worten und viel prägnanter, was Ken Miles, Christian Bale, in dem anderen Film sagt. Naja, es ist, dass es halt darum geht, irgendetwas, es geht um die perfekte Runde. Es geht darum, irgendetwas im Leben wahnsinnig gut zu machen. Jeder macht irgendwas so halbwegs und sowas, aber es ist auch völlig egal was. Die Tatsache an sich, dass du irgendeine Sache im Leben wahnsinnig gut machst, ist schon Sinn des Lebens. Und das fand ich nicht schlecht.
Ja, wobei das in dem Film Ford vs. Ferrari schon sehr hölzern war mit der perfekten Runde der Dialog. Der heißt übrigens auf Deutsch die 24 Stunden von Le Mans, glaube ich.
Ja.
Oder Le Mans 66,
ja.
24 Stunden Angst oder so. Nein, so heißt es nicht, aber so ähnlich. Hat einen schwachsinnigen Titel auf jeden Fall.
Naja.
Okay, gut, jetzt aber genug mit Motorsport.
Ja.
Wir haben noch einen Film gesehen, aber beziehungsweise du hast ihn gesehen, muss ich fairerweise sagen. Rocketman, die Elton
John
Biografie. Rüdiger, ich sag's dir gleich vorneweg. Ich habe 10 Minuten geguckt. Ich war entsetzt.
Ah, gut.
Ja.
Warum?
Es fing mit einer unglaublich schwachsinnigen Szene an, die so plakativ war, dass sie mich, also es war ein Schlag ins Gesicht, Elton John geht in seiner Bühnenmaskerade zum Treffen der anonymen Alkoholiker, fängt an, über seine Kindheit zu berichten, cheesy-ass-fuck-Rückblenden, die der Regisseur dadurch retten will, dass er sie in eine Musical-Nummer umsetzt, die absolut super von Anmutung her total Bollywood-mäßig rüberkommt, was mir eigentlich hätte gefallen müssen. Aber komischerweise hat es mir gar nicht gefallen. Ich habe da noch ein bisschen weiter geguckt, dann dachte ich so, langweilig, dann habe ich ein bisschen vorgespielt, dann kam einer meiner Elton John Lieblingssongs, Saturday Night's Alright for Fighting, heutzutage nicht mehr, aber als Kind, als Musical mit einer Choreografie, die ich zum Haare raufen blöd fand, gerade wenn man mal so sehr originelle Bollywood-Film-Choreografien, wo der Vergleich sich ja aufdrängt, gesehen hat. Und dann habe ich es aufgegeben. Mhm. Also ich muss sagen, ich schätze, an besseren Tagen wäre ich irgendwie ins Kino gegangen mit einem zuckerfreien Red Bull und guter Laune, glaube ich. Hätte mich vielleicht auch auf einen besseren Fuß erwischen können, aber so jetzt so leicht, oh, ich muss den jetzt noch gucken, weil er auf Amazon Prime ist und so, ich guck mal rein oder so. Puh, holy shit.
Hast du ein Glück gehabt. Ich habe 3,99 Euro bezahlt fürs Ausleihen, glaube ich.
Ja?
Ja.
Hast du kein Amazon Prime?
Oder? Ja, doch, eigentlich schon, aber ich glaube, er ist nicht mehr bei Prime drin, oder? Nee, ich glaube, er war
da. War am Wochenende.
Wir haben, ach, das war ein Tag später, ich weiß wieder, ich verwechsel was. Okay. Du, ich kann dir eigentlich bei allem, was du da sagst, nicht widersprechen, außer, dass der Film besser wird als in den ersten 10 Minuten.
Gehe ich schwer davon aus, weil er gar keine so schlechten Kritiken bekommen hat.
Und er ist, und letztendlich gewinnt einen auch der Hauptdarsteller, der das irgendwie dann doch noch was da drin hat, was der Sache einen Mehrwert gibt. Die meisten Songs werden übrigens nur kurz angespielt. Mhm. Elton John bis auf ganz am Schluss einen Song. Womit ich aber auch fein bin, weil ich, glaube ich, auch nicht so ein Wahnsinns, ist immer das gleiche, Wahnsinns Elton John Fan bin und es, ja, aber was wirklich brillant ist, wenn ich das erzählen darf und hoffe, es wird mir nicht als Spoiler angekreidet. Rock, er geht auf die Bühne, ist schon ziemlich durch eigentlich, aber er
aber macht. Aber wir sagen jetzt mal, Achtung, Spoiler. Für Rocketman folgen. Jetzt weghören.
Er fängt an, Rocket Man zu performen, singt den Song vielleicht 20 Sekunden, stellt sich vorne hin, breitet die Arme aus, startet wie eine Rakete in den Himmel, durchschlägt den Boden einer darüber fliegenden Boeing 747, zack, sitzt er da oben im Sessel, es raucht noch ein bisschen in seinem Kopf und er befindet sich im Dialog mit seinem Songwriter. Das ist eine brillante Szene, das ist ein genialer Moment in diesem Film, das hat mich sehr amüsiert. Und so Momente sind ein paar drin. Es ist, ansonsten hat man das Gefühl, man hat es auch schon mal ein bisschen gesehen, wenn man den Queen-Film gesehen hat. Junge aus einfachen Verhältnissen in England, Wahnsinns-Performer, schwul, wird berühmt, wird Weltstar, geht nach Amerika, verdient viel Geld, hat irrsinnig viel Sex. Übrigens großartig als Musikmanager oder auch nicht großartig, wie halt immer so ist, ein bisschen hölzern, unser Freund. The King in the North, wie heißt er denn? Madden? Lavender on the Move. Macht auch wirklich einen sehr geilen Job als schwuler, eiskalter Musikmanager, der den guten Elton ausnimmt. Also ich habe mich schon auch amüsiert. Er ist nicht so schlecht, hängen geblieben ist nicht viel. Der Queen-Film ist besser.
Den Eindruck hatte ich auch.
Ja. Und man fragt sich am Ende des Films, du lieber Himmel, der hat ja das Gleiche hinter sich auf eine Art wie Freddie Mercury. Nee, das ist, jetzt klingt so blöd, wenn man das sagt, aber warum hat Elton John? Ist nicht HIV-positiv, oder?
Nee.
Weiß man nicht, ne?
Nein, das weiß man schon.
Sagt das schon, dass das nicht ist, ne? Nee, na genau. Ja. Also, der schützt, glaube ich, das sehr. Also, ich bin froh, dass er lebendig ist.
Ich habe mir eine Elton John-Platte gekauft vor ein paar Wochen. Gab's gebraucht, weil.
Was du alles machst, Bernie.
Ja, die Elton John-Platte, The Fox.
Siehst du, das meine ich. Also, du machst immer dann, du überraschst mich immer wieder. Ich habe übrigens ein besseres Beispiel gefunden als letzte Woche, unser kleines.
Das hatte ich falsch verstanden.
Mit der Yucca-Palme. Ja. Nee, ich habe ein besseres Beispiel gefunden. Ja. Das ideale Beispiel war, hast du eigentlich selber gebracht, ist der Sache mit der Homeschooling. Wo ich sage, wie läuft's bei dir mit Homeschooling? Und du sagst, I don't give a fuck.
Ja,
wenn man da nicht nachfragt, würde man denken, oh, Bernie mag kein Homeschooling.
Und es ist egal, aber, was dein Kind macht, ja.
Genau.
Aber so war es nicht gemeint.
Genau. Aber das passiert mir. Aber offensichtlich schon noch manchmal. Beim Homeschooling ist es mir wieder passiert.
Ja, weil ich da auch ein bisschen auf Effekt, auf Shock and Awe aus bin. Und das ist natürlich auch.
Yes.
Das ist der Broadcaster in mir, den ich eigentlich im Laufe der Jahre immer ein bisschen mehr unterdrücken möchte. Dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.
Das ist besonders unserem Podcast.
Und ein bisschen faktischer sein will.
Wir unterdrücken das Unterhalten in uns.
Und sind dabei unterhalten. Das ist unser Geheimnis. Auf jeden Fall diese Elton John-Platte, ne? The Fox heißt die. Die hat ein fantastisches Cover, Rüdiger. Ich hab's jetzt eigentlich, hat's mal kurz hier aufgestellt, aber irgendwie offensichtlich wieder weggeräumt. Ich zeig's dir später. Es ist eine wunderbare Art Deko, bauhausartige 60er-Jahre-Wohnung, 70er, aber es spielt eigentlich in den 80ern. Also es ist eine 80er-Jahre-Platte. Ein Fuchs, ein ausgestopfter Fuchs ist da. Und die Platte ist das Ausschussmaterial quasi des letzten Albums. Und so klingt's ja auch ein bisschen. Sehr generisch 80er-Jahre. Es ist ein ganzes Album, das ganze Film, eine VHS, nur mit Videos von diesem Album, von diesem nicht besonders guten Album erschienen. Das ist die Kuriosität dabei. Man muss sagen, es sind Outtakes von dem Album zuvor, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Warum ich es auch gekauft habe, ist, weil es war auch kommerziell kein Erfolg. aber ich habe es gekauft wegen dem Song. Da gibt es einen Song, der heißt The Fascist's Faces.
Aha.
So eine Antifascho-Song. Ja. Und das allein das Cover und der Song, 80 kam es raus, die Platte, haben mich überzeugt. Ist kein gutes Album, kannst nicht weiterempfehlen. Ich komme nicht auf die Vorgängerplatte. Tut mir leid. Müsst ihr selber googeln. Ja, so viel zu Elton John. Dann hast du einen Film gesehen, den ich auf meiner Liste hatte, aber irgendwie dann tatsächlich einfach echt zu beschäftigt mit Clone Wars war.
Ja.
Und Disney Plus am Wochenende. Du hast Booksmart gesehen.
Ja, ich habe Booksmart gesehen.
Booksmart ist ja neben Longshot, habe ich ja berichtet. Longshot ist ja dieser Film mit Charlize Theron und Seth Rogen, wo sie will Präsidentin werden. Sie wird Präsidentin, er ist ja Redenschreiber, habe ich erzählt. Booksmart und Longshot sind ja die beiden Rom-Coms des letzten oder vorletzten Jahres, die quasi so noch als die besten empfohlen sind, die tatsächlich auch im Kino liefen und so ein bisschen im Sterben, Beispiel für ein sterbendes Genre irgendwie so sein sollten. Ja. Also wie war Booksmart? Erzähl kurz, worum es geht.
Ich möchte Booksmart uneingeschränkt empfehlen. Es ist, ich weiß gar nicht genau, ich benutze gerne mal den Begriff Coming-of-Age-Film, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Also es geht um zwei Schülerinnen es ist der letzte Abend, so eine Schulkomödie, so ein bisschen so, letzter Abend der Highschool, bevor es am nächsten Tag zur Graduation-Party geht, bevor dann alle in diesem Sommer auseinandergehen, um dann eine Highschool zu besuchen. Und das Schöne ist, ist ein Genre, das ich eh irgendwie ganz gerne mag und was auch oft sehr unterhaltend ist. Ich kenne es eigentlich meistens nur aus der Sicht von 1, 2, 3 nerdigen jungen Männern. Und jetzt haben wir es einfach mal aus der Sicht von 2 sehr nerdigen jungen Damen, die Hauptfiguren sind. Die eine ist wieder, da müsste ich dich vielleicht bitten, nochmal schnell die Namen aufzuschreiben. Die eine ist unsere Freundin auch aus Justified und aus Unbelievable.
Ich weiß, ja.
Du weißt,
ich hatte gehofft, du weißt den Namen.
Ja, ich hätte es aufschreiben müssen. Es tut mir sehr leid. Sie ist wirklich brillant.
Ja, und ich schaue es gleich nach.
Und die andere gucken auch gleich nach. Ist die beste Freundin der Hauptdarstellerin aus Lady Bird. Falls du sie noch vor Augen hast. Genau.
Und ja, also Caitlin Denver ist die du meinst.
Ja, Caitlin Denver, genau.
Und die andere weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich ja nicht weiß, welche Rolle die gespielt hat. Beanie Feldstein, Molly?
Ja, das ist sie.
Okay.
Ja, diese beiden sind großartig. Genau, und naja, die letzte Nacht. Und die beiden sind so die Streber in der Klasse und haben ihre ganze Energie nur in Schularbeiten und die Schule gesteckt. Und sind auch erfolgreich, müssen dann aber feststellen, dass andere genauso erfolgreich sind und trotzdem ein Leben hatten und Party gemacht haben und entschließen sich auch in dieser einen letzten Nacht, das ist die wunderbare Prämisse, auch Party zu machen und wollen auf die eine Party landen. Natürlich, es gibt Verwechslungen, sie landen so ein bisschen wie American Graffiti, man landet auf anderen Partys und Dinge gehen schief und es gibt eine Menge wirklich stranger Charaktere.
Meinst du American Pie oder American Graffiti?
American Graffiti.
Okay, gut.
Und American Pie habe ich nie gesehen.
Da landet man auch auf anderen Partys.
Ja.
American Pie ist ein fantastischer Film, der erste.
Ja, ist wahrscheinlich, ich glaube das auch.
Gerade auf Englisch, im Deutsch ist er ein bisschen überdreht, synchronisiert, auch okay, gut gemacht, aber auf Amerikanisch ist er bei seiner ganzen Plattheit und bisschen Penäler-Humormäßigkeit ist er sehr trocken, hat er sehr trockene Dialoge. Aber zurück zu dir.
Ja. Wo war ich? Genau.
Es
geht so durch die Nacht und es tauchen ein paar wirklich, wirklich schräge, tolle Charaktere auf. Du lieber Himmel. Und man muss ganz, ganz stark hervortun, die Tochter von Prinzessin Leia. Prinzessin Leia heißt
Carrie Fisher
und die Tochter Fisher, müsstest du mal nachgucken, die auch schon ein bisschen älter ist, aber auch das gibt sie. Die ist schon 27. Man denkt auch, die ist aber ein bisschen älter als die anderen, die ist ein bisschen zu alt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Abiturklasse war, bei mir war das auch so. Es waren 1, 2 dabei, wo man denkt, ist der oder sie nicht viel, viel älter als wir? Und die ist wirklich, wirklich strange. Und die taucht in den unmöglichsten Positionen mit einer Position erorten in einer Energie auf. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich möchte Booksmart empfehlen.
Ja, okay. Das ist dir gelungen, die Empfehlung. Ja. Ich schaue es mir an.
Gut.
Pass auf, ich habe noch gesehen Wild Wild Country.
Ja, das habe ich heute Morgen auch gemacht.
Ja, hast du noch gesehen?
Irgendwie, als du das gestern gesagt hast, ich habe noch eine Folge geguckt, dass du darüber geredet hast, dass du darüber reden willst, dann habe ich habe ich gedacht, da muss ich mich ein bisschen munitionieren.
Also pass auf, es geht darum, dass bei Wild Wild Country ist eine Doku-Miniserie auf Netflix, da geht es darum, dass quasi der Bhagwan-Clan, die Bhagwan-Anhänger, aber hauptsächlich unter der Ägide und Führung von Bhagwans Assistentin Sheila, nach Oregon umziehen und da eine Kleinstadt gründen. Ja, das kann man sagen. Und später, im Laufe der Serie, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, wird sich natürlich noch...
Eine wunderschöne Stadt namens, ich glaube, Antelope, ne?
Ja, genau. Ja. Wird sich noch rausstellen, dass da nicht so alles mit rechten Dingen zugeht, was die da auch mit der Landbevölkerung machen. Aber natürlich werden beide Seiten dargestellt. Es ist tatsächlich auch so, dass natürlich der Skeptizismus der Amerikaner keineswegs nur in einem positiven Licht steht. Und zum Beispiel, es kommen wirklich auch wahnsinnig viele Leute positiv zu Wort, die positiv über Bhagwan und Osho äußern und den Kult, die Sekte, wenn man so will. Also es scheint mir zumindest in den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, relativ austariert zu sein, wobei die richtigen Vorwürfe, die man ja Sheila und Konsorten machen kann, erst dann später zur Sprache kommen werden. Es geht natürlich deshalb auch immer so ein bisschen um Bhagwan, um Osho, ein bisschen was zu seiner Biografie. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so über die Doku reden, die fand ich nämlich optisch gut gemacht, aber ich fand sie eigentlich in die Länge gezogen. Ich habe gesehen, es sind, glaube ich, 8 Folgen. Und ich gedacht, Leute, das könnt ihr auf 3 erzählen. Also zumindest mal kurz einen Wikipedia-Eintrag überflogen. Also ich fand, es zieht sich. Ich fand es mitunter einfach, mir hat das Tempo gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war nicht die großartigste Doku der Welt, aber natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Und 2 Sachen sind mir nochmal aufgefallen, nämlich Peter Lustig war damals im Ashram.
Ach so, ja. Ja. Welcher denn? Taucht der schon auf in der ersten?
Wie meinst du?
Ich nehme an, du meinst irgendeinen Sanyasin, der im Camp war. Oder
nee, Peter Lustig. Peter Lustig.
Der war wirklich da?
Ja.
Ach, der war wirklich da?
Der war im Ashram
damals. Unser Peter Lustig. Ja. Ach, interessant.
Ja, und fand's gut. Ja, und jetzt schau dir
kommt
mal
der
Peter Lustig mit. Nein.
Okay.
Das habe ich nur gelesen. Aber guck dir mal Peter Lustig mit seiner Latzhose an. Gott hab ihn selig.
Ja, und wie?
Man kann sich doch toll vorstellen bei
voll.
Bei Bhagwan, oder?
Ja. Du, aber damals, ich habe in Köln Schauspielschule gemacht, da hat man viele getroffen, die in irgendeiner, also Sanyasins waren.
Ja, ja. Mir ist ein Zugang, den ich vor kurzem, ich habe vor kurzem für ein anderes Projekt ein Scientology-Mitglied interviewt, das lange bei Scientology war, und der hat gemeint, in seiner Jugend wollte er eigentlich irgendwie auch zu Bhagwan eigentlich, das mit der freien Liebe hat ihm gut gefallen. Aber dann hat er gesehen, dass der irgendwie so viel Rolls-Royce bekommen hat. Und bis heute sagen die ja manche Anhänger noch, na, das war ein bisschen, habt ihr die Ironie nicht verstanden, liebe Leute. Konsumkritik. Wobei Konsumkritik nicht Oschos Ding war, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall, so bin ich drauf gekommen, das nochmal zu gucken. Eine Freundin von mir, also eine Arbeitskollegin hat Sheila interviewt vor einem halben Jahr erst.
Ah, okay.
War bei ihr in der Schweiz.
Die ist in der Schweiz, ne?
Ja. Und dann ist mir alles wieder zusammengekommen. Du hast ja für unseren Podcast die verdammte Erleuchtung, die dynamische Meditation gemacht. Eine der Erneuerungen, die Osho quasi, also die Bhagwan bekannt gemacht haben.
Ja.
Das war relativ Frühstadium.
Ich glaube, es ist ein richtiges Fundament seiner Lehre.
Ja. Absolut. Und jetzt wollte ich fragen, hast du dich damals eigentlich schon mit Bhagwan und auch schon ein bisschen auseinandergesetzt gehabt, als du diese dynamische Meditation gemacht hast, entweder davor, Vorkenntnis oder danach oder währenddessen?
Ja, ich habe...
Weil es gibt ja sehr viele berechtigte Kritik auch an ihm.
Ja, ich habe mehrere seiner Bücher gelesen.
Mehrere seiner Bücher?
Ja, wow. Ich habe erzählt.
Ja?
Ja.
Aber ist auch trockener Stoff, oder?
Nee, gar nicht.
Nee?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß doch, dass ich dir ein Buch mitgebracht habe und du mir das nur so wiedergegeben hast, so, das wäre nicht deins.
Ich bin einfach so negativ gebiased gegen Bhagwan, wahrscheinlich von meinem Opa oder so, dass ich irgendwie das war das immer im Begriff von Sektiererei irgendwie.
Ich fand die Bücher, ich habe mehrere Bücher gelesen. Ich finde, dass er die haben mich richtig
packt.
Ja.
Er ist ja Philosoph, ne?
Ja, ist genau. Also er hat auch das sozusagen mal das Intellektuelle so auch.
Ja, er ist nicht Bikram,
nee.
Ja, aber ich meine.
Ja, ich habe eine Netflix-Doku, wo man denkt an diesen Bikram.
Hot-Yoga-Meister.
Die Rolls-Royce sind natürlich ein Thema. Ich glaube, unser Freund Bikram fuhr auch ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder ein Bentley, das ist die Variante.
Bikram ist ein Whole-Körper, also da
möchte ich
da gar nicht ranziehen als Vergleich.
Aber ich auch nicht. Ich möchte ihn auch nicht. Also
bitte.
Aber sexuelle Übergriffe, Osho, irgendwas, kommt da noch irgendwas? Es würde mich wundern, ehrlich gesagt, von ihm selber.
Es kommt ein Video, was dieser deutsche Dokumentarfilmer gemacht hat, aus einer der Sessions. Also es ist ja tatsächlich so, dass sich bei den Sessions Leute verprügelt haben und sich auch vergewaltigt haben. Das gibt es ja Augenzeugenberichte. Und das hat er durchaus nicht, das hat er durchaus im Rahmen von einer menschlichen Experimentierfreudigkeit nicht verurteilt.
Mhm. Okay.
Er hat auch später gesagt, dass es auch, dass behinderte Kinder kein Teil dieser Gesellschaft sein sollten, weil es Quälerei ist und dass man die doch bitte erlösen sollte aus ihren Qualen, weil die Seele ist eh unsterblich, da tut man denen noch einen Gefallen oder so.
Mhm.
Kann man auch verschiedener Meinung sein, aber also da, und du darfst natürlich nie vergessen, dass jemand, der sich angeblich ironisch den Titel Bhagwan, also Gesegneter, verleihen lässt und eine Anhängerschaft um sich schart, was er angeblich anfangs auch nicht machen wollte, dass jemand natürlich, dass so jemand, das ist ein eingebauter, das ist schon so ein eingebauter Fehler drin irgendwie, ne? In ein Anführer für Massen sein zu wollen und eine Uniform zu erschaffen, ne? Und Regeln zu erschaffen. Auch wenn diese Regeln oft in einer wie die Mitglieder sich oft verteidigen, die Regeln eigentlich in einer Regellosigkeit münden.
Ja, ist mir auch aufgefallen, am Tor, am Ashram, als noch in Indien war, stand The Gateless Gate.
Ja. Aber in Wirklichkeit durftest du da ganz viel nicht. Vor allem hatte er auch Allergien. Durftest du nicht mit Shampoo waschen oder durftest noch nicht mehr nach Shampoos riechen oder so.
Ich weiß,
da gibt es schon auch sehr, 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 sehr repressive und auch regressive Züge. Also so, und man muss auch diese Vereinigung von westlicher und östlicher Philosophie, so clever sie in vielen Aspekten ist, so sehr kann man sich auch fragen, ob sein Aufruf zum Konsum auch nicht aus heutiger Sicht auch nicht irgendwie ein bisschen auch schlechter gealtert ist oder so. Da muss man differenzieren, okay? Das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich habe nichts gelesen, ja, im Gegensatz zu dir. Aber er wird durchaus kritisch gesehen. Und ich bin tatsächlich so erzogen worden oder habe mich selbst so erzogen, dass Leute, Führer, per se irgendwie mir immer suspekt bleiben werden.
Mhm. Na, ist doch gut. Ist doch.
Ja.
Ja.
Aber ich habe nichts von ihm gelesen. Vielleicht nehme ich dein Buch beim nächsten Mal an und lese es nochmal. Und wie gesagt, aber was halt so auch an Kontroversen dabei sind, das kann man nicht wegdiskutieren. Mhm. Es wird auch in der Serie noch ich habe ein bisschen geguckt, worum es noch gehen wird in den kommenden Folgen. Es wird auch noch zur Sprache kommen irgendwie. Aber ich glaube zumindest, dass die Dokumentation, so die Bigotterie, das sagt ja auch ein Mitglied, es ist nicht mehr einfach nur Bigotterie, sondern es ist Kriminalisierung von einfach einer alternativen Lebensweise. Mhm. Und da werden Leute bedroht und die bewaffnen sich dann auch gegen mit Maschinenpistolen und
so. Ja, lustig, man sieht ja dann schon in der ersten Folge Bilder von den in orange gekleideten Sanyasins in diesem wahnsinnig, glaube ich, 40, 50 Einwohnerort in Oregon. Und es hat so was, du denkst sofort, das wäre Leftovers. The Leftovers, wo man immer, da gibt es ja auch diese Sekte, wo die haben halt weiße Klamotten, aber ansonsten ist genau das gleiche Bild. Ja.
Und natürlich ist der Reflex der amerikanischen Gesellschaft, das mit Jonestown zu vergleichen, natürlich fatal und falsch.
Mm.
Und es ist ja auch die von Kent Jones, die Tochter, war im Ashram oder beziehungsweise ist ein Sanyasin. Und daher kommt es auch so ein bisschen, aber ich glaube, es ist austariert, aber ich müsste mehr als zwei Folgen sehen. Weiß aber nicht, ob ich es tun werde, weil ich fand es ein bisschen fad auf Dauer. Okay, aber dynamische Meditation, hattest du jedes Gefühl, vielleicht erzählst du es ganz kurz, wirklich, wir haben ein bisschen in Zeitnot, ganz kurz, was es ist.
Dynamische Meditation ist also basiert auf dem Gedanken, dass man hat immer so ein Bild von Meditation, dass man im Lotus sitzt, irgendwo ruhig sitzt und die Stille.
Sag einfach die Stufen, was man macht.
Lass mich doch ganz kurz. Die Stille sozusagen hört und Osho sagt halt, das funktioniert für den modernen Mensch mit der ganzen Ablenkung nicht. Deshalb ist es eine dynamische Meditation, bei der man sich auch bewegt. Das passiert in 5 Stufen. Stufe 1, 10 Minuten lang. Man atmet wie ein Wahnsinniger. Betonung liegt auf Wahnsinniger. Man durchbricht alle Atempatterns, die man so hat. Stufe 2, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Stufe 2 ist ein freies Rauslassen von allem, was in einem ist. Man kann schreien, man kann tanzen, man kann alles, kein Aufhalten.
Stufe 3. Da wird es laut auf jeden Fall, das weiß ich noch.
Wir haben damals darüber geredet im Podcast, laut oder Trauer oder Wut oder was an Gefühlen da auch immer kommen mag. Stufe 3, es läuft immer Musik drunter, es gibt immer einen lauten Gong, wenn die nächste Stufe erreicht ist, ist ein Springen, ganz sportlich kann man das erstmal nehmen, wo man die Arme über den Kopf nimmt und hüpft und dabei ein Hu, Hu, Hu Geräusch macht, um diesen Ton arbeitet mal langsam die Wirbelsäule runter in seinen
Wurzelchakra. Ach, das meinte ich, Entschuldigung, das meinte ich mit David Slaut, habe ich verwechselt, genau. Die Stufen, tut mir leid.
Stufe 4 ist plötzlich mit dem Gong, gehst aus dieser wahnsinnigen Dynamik, die ja dann schon eine halbe Stunde gedauert hat, raus und stehst einfach nur und bewegst dich nicht mehr und spürst diese Stille, die dann entsteht. Und Nummer 5 ist dann sozusagen ein langsames Rauskommen, wieder in sich verbinden mit der Welt und zu sich kommen, wo jeder auch dann machen kann, was er will, sich hinlegen kann. Viele bleiben auch dann einfach so stehen. So, genau. Das also insgesamt dauert eine Stunde. Das macht man idealerweise morgens, um sozusagen wach zu werden mit der Schöpfung und so diesen Tagesablauf sozusagen für sich nutzt und oder diese Rhythmik und 3 Wochen lang hintereinander.
Und ihr könnt es nachhören bei Verdammte Erleuchtung Folge, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist
eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Folge. Steht ja drin, bei Spotify auch.
Genau. Ja, genau.
Ich interviewe da auch die zwei, die das hier in Berlin machen, im Osho-Center.
Ja, auch ein Schauspieler bezeichnet.
Unter anderem Schauspieler auch, ja.
Hattest du den Eindruck, dass da waren es lauter Individualisten oder war da auch der Wunsch nach Zusammenschluss oder waren viele schon zusammengeschlossen?
Das hatte was sehr Modernes, Individualistisches. Also, dass man sich da irgendetwas angeschlossen, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl.
Okay. Du warst ja ganz begeistert, du würdest es auch nochmal machen, ne?
Ja, eigentlich
juckt es dich schon wieder.
Ich sag immer wirklich ganz blöd, wenn ich gerade Corona wäre, ich hatte es eigentlich für dieses Frühjahr vor, mal diese 3 Wochen am Stück zu machen, weil ich damals nur eine Woche gemacht habe.
Okay, hört es euch an.
Es gibt auch keinen Überbau. Ich weiß nicht, ob sagen wir mal, in dem, was wir da gemacht haben, der Name Bhagwan oder Osho überhaupt ein einziges Mal gefallen ist.
Ja, soll es aber der Transparenz halber, finde ich.
Ja, man weiß ja, dass man im Osho-Center ist. Aber ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Osho sagt dies und das oder Osho sagt dies und das. Darum ging es nicht, will ich damit sagen. Ach
so, so meinst du. Okay, ja. Okay. Es war keine Indoktrination
verstanden. Das will ich damit sagen.
Ja, nee, so erschien es mir jetzt von außen auch gar nicht. Okay, Rüdiger, ich habe noch einen Podcast-Tipp für uns und alle Hörer. Ab 15.04., also ab diesem Donnerstag, wenn mein Vater 70 wird, nicht ihm zu Ehren. Es wird ein The Wire Podcast geben, der heißt Down in the Hole, der sich mit jeder einzelnen Wire-Folge und den Hintergründen dazu
beschäftigt. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, was nach Sopranos passiert.
Ja, genau.
Oh mein Gott, The Wire liebe ich auch schon sehr.
Okay.
Du, ich guck gerade nochmal auf meinen Zettel hier, weil wir gerade die Themen wechseln.
Ja.
Es gibt ganz kurz nochmal Corona, es gibt so tolle Verschwörungstheorien. Eine der besten ist ja, oder finde ich auch sehr gut, dass das Coronavirus sich, das aus China kommt, genau wie die 5G-Technologie, oder haben wir da schon drüber geredet, dass das Coronavirus sich durch die 5G-Technologie, die ja auch gerade hier angesiedelt wird, die ja von Huawei kommt, sich verbreitet.
Huawei.
Auch in England ist das eine sehr starke Verschwörungstheorie, weshalb Leute wohl schon Mobilfunkmasten zerstört haben, mutwillig. Sehr gut gefällt mir, das gefällt dir vielleicht auch die Theorie, dass Coldplay schuld ist.
Die
weil
ich noch nicht.
Immer große Seuchen passieren immer genau ein Jahr, nachdem Coldplay ein Album rausbringt. Also ich hab ein Foto davon, eine Liste, ich kann das jetzt nochmal raussuchen. Ich mache das mal schnell, also um das auch wirklich, Brennerpass wissenschaftlich belegen zu können. Im Jahre 2002 Coldplay Release Rush of Blood, 2003 haben wir SARS. 2008 Coldplay Viva La Vida, 2009 haben wir die Schweinegrippe, 2019 Coldplay Everyday Life, 2020 Covid-19.
Also du siehst, das ist erdrückend, die Beweislast.
Erdrückend, ja.
So. Da sollten wir an Drosten Spezial vielleicht mal.
Ja,
schreib doch mal an Drosten, er möchte so eine Coldplay-Folge machen.
Unbedingt.
Ich habe mir auch mal so gängige, also du hast ernsthaftere Corona-Theorien rausgeschrieben für den Brennerpass. Die aber auch immer in so rassistischen Dings münden irgendwie. Und ich hatte da keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust, den Beitrag zu bringen. Hab's gestrichen von meiner Agenda.
Hab's nur gemacht, weil ich dachte, das hat Unterhaltungswert.
Coldplay hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Du weißt ja, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert zu Coldplay. Ja. Ich habe ja Viva La Vida doch mal.
Ich erinnere mich gut. Ja, das hat mir auch gefallen, wie du es gemacht hast. Trotzdem werde ich keine Coldplay mehr hören.
Ja. Okay. Ich wollte noch sagen, wir haben ein Interview zu Harder gelesen.
Ja.
Der Anlass ist unter anderem, warum ich das erwähne, weil du es erwähnt hast, aber auch, weil der Hader schon seit Wochen einen Hader-Player installiert hat auf seiner Website. Da kannst du dir seine besten Comedy-Programme und auch gerade läuft Indien, glaube ich, anschauen. Und es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich war immer großer Hader-Fan und ich glaube, dass...
Der Film Indien.
Ja, der Film.
Ah, der Film ist toll. Übrigens, ne, weißt du ja...
Die Comedy von Hader altert, finde ich, auch relativ verträglich.
Ja. Allein in diesem Gespräch, wie er sich Gedanken macht, wenn er so bevor, schreibt ja gerade ein Programm, so dieses, wie er so zusammenfasst, in welche Gedankenwelt es geht für sein neues Programm, dieses Nixus Fix, das hat mir sehr gefallen.
Ja, da habe ich an dich gedacht.
Also wenn man als Vorbereitung, bevor man ein Kabarett schreibt, Texte von Jonathan Swift liest und
oder
den Simplicissimus.
Simplicissimus, ich wollte gerade sagen, ja.
Dann, das ist mir hängen geblieben, der Simplicissimus. Dann, Bernie, sage ich jetzt mal was Blödes, dann dreht man am großen Rad.
Ja. Aber so muss es sein.
So muss es sein. Und deshalb lieben wir ihn. Sehr gut fand ich allerdings auch, was er sagt über Filterkaffee, obwohl ich persönlich gar nicht Filterkaffee trinke. Er mag keinen Filterkaffee. Er hatte gedacht, das hätte man hinter sich, aber siehe da, der Filterkaffee ist wieder da. Er sei Espresso-Trinker. Für ihn ginge Filterkaffee trinken in die Richtung von Eigenurintherapie. Hat mir sehr gefallen.
Ich habe ein bisschen quasi seriöseres Zitat rausgesucht. Der Frager sagt, jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir verwundbar sind. Was hat Alexa sich gemeldet, ne?
Ja, das hatten wir eben schon mal, aber ist schön.
Ja, ist so schön, ne? Ist man nicht allein. Jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir verwundbar sind, Herr Hader. Und er sagt, ja, und da könnte man viel draus lernen. Zum Beispiel, dass es vielleicht doch nicht so super ist, wenn der Staat immer schlanker wird, sondern in einigen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, sogar recht dick sein darf. Vielleicht finden wieder mehr Leute wichtig, dass es verlässliche Medien gibt. Vielleicht matschkern die Leute ab jetzt eine Spur weniger, wenn es ihnen gut geht. Motzen heißt es. Mhm. Vielleicht gibt es sogar in den Internetforen hier und da ein positives Posting. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Das fand ich ganz nett. Muss aber da gleich wieder anfügen, dass Andrew Cuomo gesagt hat, auf die Frage seines Bruders, was sagt er denn zu den Vorwürfen der Linken, dass er so viele Krankenhäuser im Staat New York schließen hat lassen?
Oh.
Er so meint so, wir sind ja ziemlich gut abgedeckt, wir haben 95% Health Insurance Rate, wir haben einfach sind einfach zu viel Betten. Ist nicht, das trägt sich nicht. Ich glaube, die Position von Hader ist gegenteilig. Die sagt, es ist egal, ob sich's trägt. Den Luxus muss man sich gönnen. Steht ja auch nochmal in diesem Interview dann. Ja. Das Gesundheitssystem als Luxus durchaus ist ein verträglicher Luxus. Ne? Mhm. Okay. Ja, da hat sich nochmal eine schöne Parallele ergeben. Ansonsten Musik. Ein neues Strokes-Album kam raus.
Mhm.
Ich nehme mal an, du bist nicht der größte Strokes-Fan der Welt.
Nee, leider nicht.
Nee. Das ist Gitarrenmusik, also es kann gar nicht so.
Naja,
kann gar nicht so up your alley sein.
Ja.
Es ist gut. Die Strokes sind eine Band, die eigentlich nie so wirklich nachgelassen haben.
Ja, ja.
Das ist ein wirklich gutes Album.
Ich glaube, dass ich.
Klingt fresh, klingt jung. Klingt nach Strokes.
Mhm.
Gut. Und dann habe ich noch eine Bitte an alle Hörer. Ich stehe an der Kante zum mir Animal Crossing zulegen. Einfach um ein eskapistisches Computerspielvergnügen. Habe aber gerade irgendwie vom Freund meiner Ex-Partnerin mir Luigi's Mansion ausgeliehen und habe eigentlich keine Zeit die nächsten 6 Wochen. Ja. Aber trotzdem, falls es Leute gibt, die Animal Crossing, die so ähnlich ticken, die denken, sie würden so ähnlich ticken wie ich und Animal Crossing spielen und mir das empfehlen oder mir davon abraten können, bitte gib mir Feedback. Ich möchte etwas über Animal Crossing erfahren.
Ich habe Pokémon Schild fast durch.
Ja.
Mir fehlt nur noch ein Orden. Aber ich glaube, dann geht's erst richtig los.
Ich bin nicht so richtig, da bin ich nicht so richtig.
Ja, natürlich ist das nicht, aber es macht Spaß, wenn man so ein bisschen einsteigt, wie mein Sohnemann, der wird so langsam so Pokémon-Experte. Also ich fange den Pokémon, dann sagt er, Papa, das musst du nur noch so viel weiterentwickelt, dann entwickelt sich das zu einem.
Ja, und das willkommen in meinem Leben seit 2 Jahren.
Ja, ach so, okay.
Ich bin froh, dass wir gerade ein bisschen das Thema Star Wars haben. Das ist ein bisschen Variety is the spice of life.
Alright.
Ja.
Gut.
Also, so, wenn wir Pokémon-Fachgespräche hier ausklammern können, wäre ich sehr dankbar.
Gut.
Ja. Aber Respekt, ich habe es nicht so lange durchgehalten mit Pokémon-Schwert.
Gut.
Willst du was zum Thema Fußball sagen, Rüdiger?
Ja, Bruno Labbadia wird Trainer bei Hertha BSC.
Es soll sich nicht zynisch klingen, aber es hat sich abgezeichnet.
Wie geht's dir damit? Also ich freue mich irgendwie.
Als ich das erste Mal gelesen habe, das Gerücht ist ja schon ein paar Monate alt, dachte ich, das schreibt sich selbst, das kann gar nicht anders laufen. Ja, aber wir wissen natürlich auch, wie es läuft, mittelmäßiger Bundesliga-Platz im nächsten Jahr und dann.
Aber der läuft nicht weg, das sage ich dir, Bernie, der läuft nicht weg.
Dann geht's.
Bruno bleibt. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen, ich freue mich, wenn ich weiß, Bruno bei dir ist jetzt auch in dieser Stadt. Ich fühle mich da auch immer so ein bisschen als Gastgeber. Ja, ich möchte, dass wenn Bruno Labbadia, der irgendwie bestimmt ein netter Mensch ist. Ich möchte, dass dem auch hier gut geht und ich freue mich auf die Zeit mit Bruno Labbadia.
Ach, das finde ich, das ist nett von dir.
Ja.
Dass du dich das gefällt mir. Das gefällt mir. Da möchte man, ja, das verursacht was Positives in mir, wenn du das so sagst. Was ihr gerade gehört habt, war mein
Fuß, der geknackt hat.
Der geknackt hat, ja.
Ja.
Weil ich aber auch so komisch sitze, ne? Ansonsten geht's mir gut.
Ich krieg einen Hallus Valgus.
Was ist das?
Ein Zeh, der so zur Seite weggeht.
Ah, ja,
das tut richtig weh.
Ja, muss man, wenn es zu schlimm wird, operieren irgendwann.
Mm, aber noch versuche ich, noch arbeite ich
hat
dagegen.
Hat die Ex-Schwiegermutter hat das schon hinter sich. Ja, kommt dann auch Material rein zum Teil.
Aber ich weiß. Aber das nur nebenbei. Gut,
so. Ich wollte nur sagen, es gab noch Vertragspoker, sagt man das noch? Vertragsaufkupfer heißt das bei uns. Ja. Mit Manuel Neuer, ne?
Ja.
Weil der will so viel Geld, ne? Und die Bayern sagen, na,
das ist ein guter Zeitpunkt, ist ein sehr guter Zeitpunkt.
Und da fällt mir was ein, und als ich das gelesen habe, fiel mir ein Kommentar von meiner Schwester ein, die gesagt hat zu mir neulich, also was ihr aufgefallen ist, dass als die Corona-Krise losging, ist ihr aufgefallen, dass sie als erstes Fußballvereine gemeldet haben, scheiße, wenn wir jetzt den Spielbetrieb aussetzen, ist es aber richtig schwierig dann für uns und die Vereine.
Mhm.
Und sie gemeint hat, dass das mitunter die ersten Leute sind, die sich in der Öffentlichkeit melden oder so, fand sie so unfassbar, wie gesagt, die Arbeit in der Politik fand sie so unfassbar blöd. Und dann kamst du noch letzte oder vorletzte Woche mit dem, dass Liverpool, haben sie jetzt zurückgenommen, unter den Rettungsschirm der Regierung wollte. Mhm. Und ich muss sagen, Fußball hat sich auch nicht nur
mit Ruhm
bekleckert jetzt in diesen Wochen. Und mein Interesse daran ist, mein Interesse an einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs, geschweige denn an einer EM, ist nicht gestiegen, muss ich sagen, mein Freund.
Und auch Tipico, du weißt ja, ich bin ja hier jetzt der Wettmensch und so gern ich wette, aber ich möchte nicht, dass Tipico noch die weißrussische Liga bewirbt, nach dem Motto, hey Leute, hier wird unverdrossen weitergespielt, hier könnt ihr wetten. Ja, spinnt ihr denn? Ja. Also entschuldige mal.
Distinktionsgewinn Corona, was ich anfangs sagte, ist schäbig. It's fucking
also
ich, shabby.
Worauf soll man denn noch wetten? Also...
Ja, oder gibt es eine Mittag?
Da gibt es einiges, aber nee, das möchte ich nicht.
Ja.
Ich habe mir auszahlen lassen, was auszuzahlen geht. Das habt ihr jetzt davon, Tipico.
Der Horst Windhorst, ne? Nee, Lars Horst. Heißt das Lars?
Lars Horst.
Der Horst Lars Horst.
Lars Horst Schlabalabadia.
Der hat natürlich, der hat grünes Licht gegeben zur Personalie Labbadia. Auch der fühlt sich als Gastgeber.
Ja.
Ja, lese ich hier nochmal schnell.
Hat der Labbadia eigentlich einen Sohn, der irgendwie
Labbadia, auch Labbadia, das ist auch geil, wenn du das Labbadia nennst.
Labbadia.
Wenn er in einem Film wird er von Denzel Washington gespielt und würde Labbadia heißen.
Ja.
Fans,
Denzel Washington, ja.
Als Bruno Labbadia.
Gut. Whitefacing.
Ja. Ja, hey, schlag's mal zurück.
Ja.
Macht Whitefacing.
Ja.
Was würde das Leopoldina eigentlich dem Brennerpass empfehlen?
Wenn Leopoldina ist übrigens auch ein Pokémon.
Aber welche Entwicklungsstufe?
Oder
ist es ruhiger? Oder ist es ein legendäres Pokémon?
Ach so.
Den Begriff kennst du sicher auch.
Ja. Und kann es sich dynamaxieren?
Ja, das ist aber ein Begriff, der spezifisch auf das Spiel gemünzt, ne?
Okay. Aber jetzt frag mal bitte, was war deine Frage jetzt, Leopoldina?
Was Leopold angenommen könnte, hast du nicht mal als Kind dir gewünscht, ich habe es mir gewünscht, es gäbe einen allwissenden Computer, wo du zum Beispiel alle, dem du Fragen stellen kannst, der alle Fakten über dich kennt. Zum Beispiel,
das ist auch der Grund, warum du jetzt hier so ein Alexa stehen hast.
Zum Beispiel, wäre es gut, wieder mit der Steffi Ertl zusammenzukommen?
Ach so, Fragen sogar. Du, das so Fragen, das ist witzig, genau so Fragen stellt der Ehemann, der jüdisch-orthodoxe Ehemann in Unterorthodox, was ich übrigens auch zu Ende geguckt habe, als er zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand hat. Genauso Fragen spricht er da rein.
Ja, das habe ich auch Siri, würde ich auch gerne von Siri und Alexa mir wünschen. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, so ein allumfassender Computer, der alles analysiert. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, dass Leopoldina, wie würde es den Brennerpass analysieren? Ne? Was würde er das Leopoldina den Brennerpass empfehlen? Frage geht an dich.
Natürlich. Ja, also ich glaube, es würde sagen, dass man da die Maßnahmen lockern sollte. Und dass man den Brennerpass hören kann. Aber dass man genau gucken muss, wie. Das sagt das Leopoldina immer.
Was wären die Einschränkungen?
Die Einschränkungen? Mit Schallschutz. Man kann den Podcast hören, aber mit Schallschutz.
Aber andere Leute hören besser nicht mit.
Ja, und andere hören besser nicht mit und man am besten mit Kopfhörer und den man nur ab und zu mal lupft.
Okay, gut.
Ist deine Frage damit beantwortet?
Ja, Klar.
So wie viel Zeit haben wir jetzt schon gesprochen und wann müssen wir über Sopranos reden?
Oh ja, wir müssen unbedingt über Sopranos reden, weil ich möchte unter der 90-Minuten-Marke bleiben.
Gut.
Sopranos Rewatch, Staffel 3, Episode 3, Fortunate Son. Oder, wie es wunderbar im Deutschen, immer Ärger mit dem Nachwuchs. Kurz Synopsis, Chris becomes a made man. Wir erfahren, wie Tony seine erste Panikattacke bekam. Mhm. Und Meadow hat keinen Bock auf Tony. Mhm. Das sind mal die Key Storylines. Ja. Es fängt an mit Aufregung im Hause Christopher. Denn he gets made.
He gets made.
Darauf hat das, also quasi, was wird er dadurch? Was ist dann sein Titel? Captain? Oder was ist man dann?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, weiß nicht.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich bin mir auch nicht
sicher. Auf jeden Fall ist er ein gemachter Mann. Er ist drin, er ist so richtig drin. Ja, er ist auf jeden Fall nicht mehr nur Soldat.
Er wird ins Finanzsystem auch eingespeist, ins Lohnverteilungssystem der New Jersey Mafia. Und darauf hat er hingearbeitet, lange unzufrieden, auch dass es nicht geklappt hat. Jetzt kommt diese Zeremonie. Wo findet die statt? Sieht aus wie im Keller von Bada Bing?
Nein, ich glaube, dass es das Boot ist, hatte ich kurz gedacht.
Nein, es ist nicht, dachte ich auch zuerst, aber es hat dann so Deckeninstallationen,
ne? Und
so Rohre, das ist nicht.
Keine Ahnung, also es ist sehr unspektakulär. Ich bin den Raum schon mal gesehen haben, ehrlich gesagt.
Ja, sehr unspektakulär, sieht aber auch irgendwie geil aus.
Ja.
Und jetzt kommt's, ich habe ja gesagt, wir werfen ein Auge auf das Eindringen von Übernatürlichen und ja. Symbolik. Und dann kommt
gleich zwei Moment.
Ja, die Krähe, a Feast of Crows.
Ja. Brandon Stark.
Ja, und er sieht seine Hände brennen kurz, in einem kurzen Moment. Wenn man kurz wegschaut.
Ja, aber sie brennen ja auch, er hat ja eine brennende Karte in der Hand.
Ach, das war gar keine Vision.
Nein, der hat eine brennende Karte. Der Tony zündet doch Spielkarten an. Und zwar von seinem Schutzpatron. Und er hat gesagt, gibt ihnen die brennende Karte in die Hand. Da hast du das gerade aufgeschrieben.
Ja.
So war das.
Ich habe es von der Krähe aufgeschrieben.
Und dann gibt er ihnen die brennende, den beiden, es werden ja zwei brennende Karten in die Hand und dann sollen sie aneinander reiben. Und dabei müssen sie den Satz sagen, möge meine Seele brennen wie diese Karte, wenn ich meine Familie verrate.
Ach, da habe ich gerade was zum mythologischen Hintergrund von Krähen nachgeschaut.
Siehst du?
Ach, Mann. Gut, dass wir es beide gesehen
haben. Dafür hast du doch nicht, Bernie,
nicht. Ja, absolut.
Peinlich. Ich muss doch nicht mal dabei gewesen sein.
Peinlich. Okay, gut. Vor allem für Christopher ist es ein großer Moment.
Ja.
Aber da wird noch jemand befördert, neben ihm.
Den wir gar nicht so gut kennen.
Den wir, glaube ich, nie
gesehen haben.
Nein. Nee. Für den scheint es nicht so.
Der guckt doch so ein bisschen wie so ein Konfirmand.
Ja. Für den scheint es nicht so besonders zu sein wie für Christopher.
Nee, ich finde, er guckt wie ein Konfirmand. Ich glaube, er freut sich schon, aber er ist. Ja, ich glaube, ja, Christopher hat. Das ist ja das Besondere an Christopher. Und deshalb lieben ihn ja auch alle so sehr. Wir lieben ihn so und Paulie liebt ihn und Tony liebt ihn. Weil er natürlich auch er, da komme ich ja gleich noch drauf, also auch so ein, er ist auch irgendwie ein Sohn für Tony. Und er sieht immer mehr in allem als andere. Deshalb ist das ganz natürlich so.
Gute Bemerkung.
Ich glaube, dass der andere junge Mann aus New York kommt, ehrlich gesagt. Weil später bei der Feier.
Ja, da ist ja auch Carmine dabei.
Johnny Sack. New
York Oberboss,
ja.
Und Johnny Sack.
Deshalb glaube ich, dass der einer aus der Crew ist in New York und dass man sowas gerne mal zusammenlegt, damit man nur eine Party ausrichten muss.
In der Folge klingelt sehr viel das Telefon.
Ja.
In einem amerikanischen Podcast habe ich gehört, something's afoot.
Also ja, passiert, oder Beeper.
Es passiert bald was. Wenn so oft das Telefon klingelt, ist es meist ein Vorzeichen, dass bald was passiert.
Ja, und Beepers piepen.
Ja.
Neulich haben wir was gesehen mit unserer Tochter und da piepte auch ein Beeper. Da mussten wir erklären, was ein Beeper ist. Beeper gab es aber auch lange in Amerika.
Ja, ich weiß noch, dass ich hatte eine Affäre mit einer Frau, die hatte auch so einen Beeper. Mhm. Und wir haben geknutscht im Park von der Uni, versteckterweise. Und dann hat sie gesagt, da war der Beeper. Und dann hat sie gesagt, das ist die Nummer von meinem Freund.
Oh,
ja.
Damn it.
Ja, das ist meine Beeper-Anekdote. Was ich sagen wollte, es bahnt sich was an, glaube ich, das kann man sagen. Es ist wieder ein bisschen eine Übergangsfolge. Ich fand es nicht so spannend, ehrlich gesagt. Du widersprichst mir?
Spannend vielleicht nicht, aber es ist eine von der Folgen, wo mir am allermeisten mit hängen geblieben ist in all den Jahren von Sopranos, weil die so ein paar Momente hat. Einmal, weil dieser religiöse Moment, wo Christopher a made man wird. Mhm. Und auch dieser, was wir gleich haben, jetzt springen wir schon wieder sehr, aber diese Rückblende auf Tonys Kindheit.
Ja.
Wie er mit und seinen Vater.
Kommen wir gleich dazu.
Ja.
Ich muss vorwegnehmen, fand ich alles alles ganz veritable Momente von der Handlung her und von der Notwendigkeit auch für die Gesamtstruktur. Ich fand es nur alles nicht besonders gut umgesetzt. Mhm. Eine Folge, die mir nicht besonders gut gefallen hat. Ich habe echt schnell Aufmerksamkeit verloren, wie man ja gerade gemerkt hat. Dann taucht Jackie April auf. Jackie April Junior, ne? Das ist nicht der Sohn von Richie. Es ist der Sohn von dem an Krebs verstorbenen Jackie April.
Ja, ja, trotzdem ist es irgendwie so eine Sohnfigur. Also, ja. Weißt du, es ist immer Ärger mit dem Nachwuchs. In Deutsch ist es sogar noch.
Nee, aber es ist nur wichtig, weil wir haben mal fälschlicherweise in einer der vorhergehenden Folgen gesagt, es wäre der Sohn von Richie April.
Nein, der Sohn von Richie ist der Tänzer.
Ja, aber er hatte noch einen anderen im Haus. Ja. Deshalb haben wir gesagt, wir haben damals gesagt, Richie hat seine Söhne im Haus. Stimmt. Und das eine ist gar nicht der Sohn, sondern nur der Neffe. Ja. Genau. Aber der ist natürlich trotzdem sauer, weil er denkt, Tony Soprano hätte seinen Onkel geklippt. You think I clipped by your uncle?
Ja.
In Wirklichkeit, sagt Tony, ist er aber eigentlich he's a rat.
Ja.
He's a rat. Und ja, gewinnt damit so ein bisschen den jungen Jackie April. Ja, also vorher war der ja sehr antagonistisch.
Ja, er hört zumindest zu.
Ja, er hört zumindest zu. Das ist ein Anfang. Und er wird ja später auch mit Meadow sich.
Ach ja, richtig. Ach
du, ja. Deshalb, das ist der Anfang von dieser Storyline.
Ja, ja.
Chris stellt fest, dass being a made man gar nicht so einfach ist, weil jetzt
besonders wenn Pauli dein Chef ist.
Muss nämlich jetzt an Pauli abdrücken, der scheinbar sofort auf Relax-Modus umschaltet und auch offenbar im Bada Bing übernachtet.
Geile Szene, wie der einfach nur liegt da und so schnarcht, aber dann auch von 0 auf 100 im Pauli-Modus ist.
Das war meine Lieblingsszene.
Herrlich, ja, meine auch.
Du bist ein bisschen weit weg vom Mikro, weil du isst, ne?
Weil ich muss noch kurz mal kauen. Ich hab so ein bisschen Bauchweh. Ja, Entschuldigung.
Okay, gut, weil oft oberstes Podcast-Gebot ist eigentlich nicht essen.
Ja, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du machst hier einen Versuchsaufbau für mich. Ich komme hier rein, ist hier ein Tisch, da steht mein Tee, mein Mikrofon und 3 Gummibärchen über 3 Stücken Äpfel. Ich habe das Gefühl, ich mache so einen Test mit mir. Was isst er zuerst? Isst er den Apfel? Würde sich zurückhalten können während des Podcasts? Isst er zuerst die Gummibärchen? Was macht lautere Geräusche, die Gummibärchen oder der Apfel? So, ich esse jetzt noch ein Gummibärchen.
Ja, dafür habe ich meinen Tee verschüttet.
Ja.
Nobody's perfect. Genau. Und Chris stellt auch fest, dass es nicht so einfach ist jetzt mit, Leute gucken jetzt zu ihm auf, die muss er sich irgendwie kümmern. Die nicht so unterschiedlich sind, wie er gerade noch war.
Wunderbar, ich möchte hier nicht arrogant erscheinen.
Yeah. Don't want to sound like an asshole, but I really can't be seen in a place like that anymore.
Sagt er
in der Pizzeria.
Herrlich.
Genau. Wer sind eigentlich diese Leute, die dann diesen gemeinnützigen Konzert überfallen? Das sind, also die er vorher auch kennenlernt, das sind quasi auch so Nachwuchsgangster, oder?
Ja, ich glaube.
Ja. Kannte man vorher noch nicht, also den einen.
Nee, nicht so wirklich, nee.
Nee, ja. Okay, wollte nur sicher gehen. Es ist Football Season. Das ist natürlich auch was die Sendung noch mal ein bisschen uninteressanter für mich macht, weil ich mich nicht auskenne. Verpokert sich auch bei so einem Wett-Dings, verzockt sich Christopher auch gewaltig, was ich eine wahnsinnig langweilige Storyline finde. Entschuldigung.
Ja.
Also muss noch mehr an Pauli abdrücken. Was ich lustig fand, ist immer so diese Missachtung von Meadow und ihrem Vater. Zum Beispiel sie telefoniert mit Carmella und sagt so, wie ist die Stimmung zu Hause? Oder Carmella beschreibt so, was gerade passiert in der Wohnung. Alle treffen sich und Tony sagt so, where's Dad? Outside burning a cross?
Ja, sehr gut, sehr lustig.
Weil er ja in der Folge vorher diesen Noah so angefeindet hat.
Ja.
Der wirklich schon auch ein bisschen aufgrund seiner Schuhmode auch schon unsympathisch dargestellt wird.
Danke, dass du es sagst, ja.
Ja.
Birkenstock mit Wollsocken.
Ja, it's a tough look.
Ja, das.
Tough ist übrigens AJ, der jetzt tatsächlich erstmals in den gesamten Sopranos-Lore, so wie wir ihn bisher kennen, die Rolle, die Erwartung seines Vaters erfüllt. Nämlich, indem er ein guter, was ist er denn, ein Linebacker quasi, er erwischt einen Fumble und überlebt quasi.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt langsam zu was ich ganz gut fand, nämlich diese Svetlana versus Janice.
Das ist eine sehr nette kleine
Beingeschichte. Janice klaut Svetlana die Prothese.
Mhm.
Und dann was ich überhaupt nicht gut fand. Also vor allem filmisch nicht. Rückblickend erlebt Tony Soprano als Kind, wie sein Vater einem Metzger, der sein Schutzgeld nicht zahlen kann.
Nenn ich irgendeinen Metzger.
Ja.
sondern Mr. Wo sitzen die da immer? Salicieri.
Ja,
genau. Also die,
der
genau.
Metzger. Ja. Der Sopranos Metzger.
Ja.
Der Gründer des Betriebs.
Der, genau.
Wo schon ganz andere Leute durch den Häcksler gegangen sind.
Ja.
Durch einen Fleischwolf
gedreht. Dessen Laden sie offensichtlich später übernommen haben, weil er
genau.
seine Schulden nicht bezahlen konnte.
Genau. Ja. Und dann wird er zusammen hergestellt. Er sieht, wie die dem Finger abhacken und wie der ab daraufhin immer die kriegen sie immer freies Fleisch geliefert.
Ja.
Toni ist auch ein großer Fleischfan. Mhm. Und seine Mutter war geradezu, da wird so eine sexuelle Szene, also eine sexuelle Andeutung, ist angeturnt von frischem Fleisch quasi. Mhm. Livia als junge Frau. Und er wird nicht nur Zeuge dieses Verbrechens, was er dann später gegenüber Melfi sagt, das war gar nicht traumatisch, it was a rush, sagt er. Mhm. Aber er wird vor allem im selben Zusammenhang mit Fleisch und dieser Metzgerei Zeuge von, naja, wie die Eltern sich betatschen, was auch sehr unangenehm für die Kinder ist. Und ich finde, das ist wirklich schlecht, er hat einen schlechten Filter, die Schauspieler sind nicht besonders gut, es ist schlecht gefilmt, Toni
Jr. Findest du wirklich?
Ja. Hat mich super abgeturnt. Ich mag Flashbacks eh nicht, finde Flashbacks generell nicht gut. Und die fand ich besonders lame. Das hätte man erzählen können, es wäre viel, 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 viel eleganter gewesen. Gerade wo wir jetzt in Staffel 3 schon bei einer Filmkunst sind, die eigentlich auf so 0815 Flashbacks nicht mehr angewiesen ist, finde ich. Das in einer reinen Melfi-Session zu erzählen, hätte ich viel interessanter gefunden, viel psychologisch interessanter, das rauszuarbeiten, statt einfach nur zu sagen, wir schneiden wieder auf Melfi, die sagt, wow, jetzt haben wir einen echten Durchbruch gemacht.
Damit komme ich nicht klar. Mir gefällt die Rückblende. Ich finde auch den Vater-Schauspieler gut. Auch diese brutale Handlung, die er hat, also dieses Abschlagen des Fingers, ist ein bisschen schlecht aufgelöst, die Szene. Man sieht nicht so ganz genau, wie was da jetzt alles abgeschlagen wird und was Toni jetzt alles sieht. Trotzdem finde ich den Schauspieler an sich gut, auch vor allem später den Moment, wo am Abend den kleinen Toni Soprano nochmal auf den Schoß nimmt und sagt, okay, das ist heute, was du da heute gesehen hast, ist schlimm, aber ich erkläre es dir.
Der hat Schulden, der Degenerate Gambler.
Und wie dann er dann doch auf seine furchtbare Art und Weise versucht, ein guter Vater zu sein und menschlich zu sein, das hat mir gefallen. Was mir nicht gefällt ist, oder wo ich sage, I don't buy it, ist, dass die Melfi sagt, okay, jetzt da haben wir jetzt richtig was gefunden. Und dass du, Toni, immer dann umfällst und Panikattacken hast, immer wenn es um Fleisch geht. Weil, aha, sieh an, immer wenn, kurz bevor er umgefallen ist, hat er gerade offensichtlich irgendwo eine Packung Salami gefunden und dran geknabbert. Das erklärt mir zu viel. Das wird zu groß. Das passt nicht zu einer Serie wie Sopranos, sage ich jetzt mal.
Mir gefallen die Melfi-Sessions auch zunehmend weniger, muss ich sagen.
Ja, sie hat, weil ihre Funktion
ja, sie wird im Moment auf ihre
nicht so stark ist. Weil Toni na, an sich
im sagt, Gegenteil, ich finde, sie wird auf ihre reine Funktion beschränkt einfach. Einfach
beides
nur,
stimmt.
Eine, ja, zweite, genau. eine Ebene, nochmal eine Reflexionsebene zu finden, statt tatsächlich ein Gespräch abzubilden, irgendwie, was als Gespräch an sich interessant ist, wird sie auf ihre Funktionsebene beschränkt. Naja. Ändert sich noch,
wissen aber wir Bernie? Auch. Weißt du, wie die nächste Folge heißt? Erinnerst du dich noch dran?
Nein.
Employee of the Month.
Ah, stimmt. Habe ich vorausgelesen.
Da kommt Melfi-mäßig ganz schön was auf uns zu. Vielleicht sogar ein der Höhepunkte der Staffel.
Ja, und bald steht uns ja auch Ralphie Cifaretto heißt er, glaube ich, oder? Bevor der auch nur wieder sehr, sehr beiläufig plötzlich beim Familiendinner in einer prominenten Rolle am Tisch sitzt.
Ja.
Und
der macht mir auch wirklich Angst. Der erinnert mich auch so an jemanden, den ich kenne.
Ja, gruseliger Typ, aber auch weil man weiß, wie es sich noch entwickelt. Ein guter Gag ist noch dabei. Melfi sagt nämlich, das ist ja bei dir, bei Ihnen, Toni, ist es ja genauso wie mit den Madeleines von bei Proust. Und
ja.
Toni sagt so, wer? Und sie so, naja, Proust hat in eine Madeleine gebissen und daraufhin sind ihm siebenbändige Kindheitserinnerungen eingefallen. Und Toni sagt so, that sounds very gay. Ja. Und ich muss sagen, Schwulenfeindlichkeit natürlich im Brennerpass kein Thema, aber Entschuldigung.
Also Sopranos schon?
Aber Entschuldigung, ich finde es gay nicht, aber in Madeleine beißen und dann siebenbändigen Kindheitserinnerungsband Kollektion rauszubringen, ist übertrieben, finde ich.
Ja. Naja. Ja.
Jetzt,
aber es war zu diesem bestimmten Punkt der Menschheitsgeschichte auch nötig.
Bin mir nicht sicher. So. Aber gut. Das war's
jetzt eigentlich. Sagen ich und das Leopoldina.
Ja, hey, dann gibt es keine Gegenargumente von mir mehr. Okay, vielen Dank. Wenn ihr euch bei uns erkenntlich zeigen wollt, schreibt mir unter bernie.meyer@gmail.com oder guckt mal bei PayPal, da bin ich auch zu finden. Alle Spenden erreichen auch Rüdiger. Ich stehe in Abrechnungspflicht. I kick back to Rüdiger.
weil sonst breche ich ihm Finger und schlage ihm den Pinky ab. Ansonsten, Bernie, möchte ich diesen Podcast beenden, auch mit einem Dankeschön und einem Satz, den ich von Matt Damon und Christian Bale in dem Film Ford vs. Ferrari übernehmen möchte. Bernie?
Ja.
I'm glad we had this talk.
Okay. Me too. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass.
Was für Massengeschmack. Wie dumm.